I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Mensch, Mensch, Mensch. 2024, Leute, oder? Verrücktes
Wahnsinn.
Jahr. Wirklich
Wahnsinn.
Verrücktes
Bestes
Jahr.
Bestes Jahr ever bislang.
Jesus Christ, 2024. Hätte ich aber auch nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Dass das passiert?
Ja, dass einfach 2024 so abgeht.
Nach 16 Stunden, Leute, saß ich direkt zum ersten Mal in der Currybude in Düsseldorf, hab mir Curry-Spezial mit Zwiebeln, Mayo und Saté-Soße reingeschaufelt und fand's richtig geil.
Ja, nichts
Butter vergessen mit. In deinem
Kaffee. Sagen, schön zu sehen, dass die Neujahrsvorsätze direkt.
Scheiß auf eure Stunden. Vorsätze! Leck mich am Arsch! Ich habe eine Pommes gefressen und ich fand es so geil.
Abends wollte ich eigentlich noch Gyros essen, habe ich gesagt, vielleicht ein bisschen viel.
Also, nach dem Curry mit Pommes direkt, oder was?
Ja.
Wow.
Weißt du, ich verstehe das halt nicht ganz. Und, weißt du, wir haben häufiger schon mal über Flugzeuge geredet. Wir haben neulich eine Quizfrage gehabt, wo es um Flugzeugabsturz geht. Da hast du panische Angst vor. Das sind Dinge, die passieren irgendwie einem von einer Milliarde Menschen, nicht ganz. Aber es ist halt so ein 1-zu-1-Million Ding. Aber deine Herzkranzgefäße sehen aus wie ein Tunnelstau und trotzdem fängst du das neue Jahr erstmal mit 7500 Kalorien aus Pommes an. Warum denn, Jochen?
Naja.
Geh doch mal mit gutem Beispiel quasi für dich selbst voran.
Ja, auch für mich. Ehrlich gesagt hatte ich eigentlich mir vorgenommen, dieses Jahr das Jahr des Sports zu machen und habe mich dann orientiert, natürlich, wie man das als junger Mensch macht, an den Älteren.
An mir?
An dir und an Jochen. Und jetzt sehe ich wirklich, bin ein bisschen erschüttert. Mein großes Vorbild, Jochen Dominikus, knallt sich direkt die Currywurst mit Pommes und 8 Kilo Mayo und Ketchup rein. Und da habe ich meine Vorsätze auch wieder verworfen jetzt.
Was hattest du denn für Vorsätze?
Ja, nur deshalb. Ja, ich hatte 10 Kilo.
Hatten wir das nicht letztes Jahr?
Ja.
Sind wir nicht in der Schleife gelandet gerade?
Das hatten wir letztes Jahr. Aber ist einfach so viel passiert dieses Jahr, dass diese 10 Kilo konnte ich einfach nicht, also es ging einfach nicht.
Aber du hast einen guten Halt gehabt. Ich habe gestern dein Video vom Tennisplatz gesehen. Ja. Muss ich sagen, guter Stand, exakt fette Vorhand. Muss ich sagen, ich habe ein bisschen Schiss, falls es in diesem Jahr zum Duell kommen sollte. Das sah ganz gut aus.
Aber sehr unbeweglich. Ist dir nicht aufgefallen?
Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte erstmal das Positive sagen. Die Vorhand sah
so
gut
Baum,
aus.
Wie so ein Baum, an dem so ein Ast schwingt.
Ja, man muss ja erstmal die Vorhand und die Rückhand, man muss ja erstmal die Technik und dann laufen und so. Und das kommt danach. Also.
Nee, aber wirklich, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr Dinge zu ändern. Ich muss selber lachen, wenn ich das sage. Und vor allen Dingen habe ich auch überlegt, wie kann ich, also ich habe ja dieses Video da vom Tennis selber gemacht, um mal zu sehen, weil es fühlt sich ja immer sehr anders an, als es dann vielleicht tatsächlich aussieht. Und mein Tennistrainer sagt ja immer, mehr in die Hocke, mehr in die Knie gehen, mehr drehen und so weiter. Und ich denke mir die ganze Zeit, mach ich ja, was willst du denn von mir? Und dann habe ich mir das mal angeguckt und jetzt weiß ich, was er meint. Aber ich merke das gar nicht, wie hüftsteif und wie unbeweglich ich bin. Ja, genau. Ja, Georg macht's gerade schön. Da.
Sag mal, ich bin, tiefer geht nicht.
Sag mal, aber du hast die Kamera relativ weit weg vom anderen Platz. War das Absicht oder aus Versehen? Oder
war das? Nein, also pass auf. Eigentlich, man kann da natürlich noch ordentlich ranzoomen. Aber ich hatte das dann bei Instagram so reingestellt und dann habe ich festgestellt, ich dachte, man kann es nachträglich bei der Bearbeitung noch zoomen, kann man aber nicht. Das heißt, ich hätte das Video wieder abbrechen müssen, im Bildbearbeitungsprogramm ranzoomen und dann neu hochladen. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was, who gives a shit? Mhm. Interessiert eh keinen. Ich will einfach nur, dass die Leute wissen, dass ich Sport mache, so wie alle, die das machen, die bei Instagram Fotos vom Sport machen, dass die sich einfach schlecht fühlen, wenn sie es nicht machen. Weil welchen Grund hat man sonst, sein tolles Leben auf Instagram zu zeigen, außer dass man sich wünscht, dass andere sich schlechter fühlen. Das ist der einzige Sinn bei der Sache.
Mittlerweile blocke ich alle, die ihre Laufaktivitäten posten. Blocke ich immer, egal wer es ist.
Also es gibt ja, also kannst du mir ja nicht erzählen, dass man da was postet, weil man Lob von anderen will. Ja, also natürlich auch, aber du willst vor allen Dingen
anerkennen.
Nee, du willst, dass andere sich vergleichen und dann sich schlechter fühlen, weil ihr Leben halt einfach nicht so geil ist wie deins. Guck mal, wo ich im Urlaub bin, guck meine Kinder, meine Familie, guck mal den Sport, guck mal rein, zufällig sitze ich gerade auf meinem Balkon mit einem leckeren Kaffee und was ist denn das? Ist das etwa ein Buch und die Tageszeitung, die ich mir extra noch so im Anschnitt des Fotos reingelegt habe, dass man sie natürlich deutlich erkennen kann, aber ich will auch nicht angeben, deshalb habe ich sie nicht voll drauf genommen. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, wo man dann selber da sitzt und sich sagt, scheiße.
Welche Postings triggern einen am meisten von diesen Postings? Also mich triggern die Laufvideos oder die Laufdaten am meisten im Moment.
Da, ja, Fitness,
ja.
Sport.
Vor allen Dingen dann auch noch mit dem Kommentar, wie einfach das eigentlich alles ist und man braucht nur mal den richtigen Wupp dich und anfangen und dann ist es eigentlich nur eine Routine morgens und dann läuft man eigentlich wie von selbst und nimmt ab. So ungefähr ist das.
Moment, da gibt's ja verschiedene Dinge, die man posten kann, ne? Es gibt ja so diese Lauf-Apps oder so, wo dann steht, so und so viel Kilometer gelaufen. Dann gibt's Fotos von sich selber oder Videos von sich selbst beim Sport. Dann gibt's nur sowas wie Kommentare und Trainingspläne. Da gibt's ja sehr vielfältig, was man da posten kann. Und natürlich die immer, die sagen, das ist gar nicht so schwer.
Ich finde, man erkennt das, ob jemand, also wir sind ja mittlerweile alle Social Media Experten. Wir benutzen das alles seit 10, 20 Jahren, was weiß ich, seit wann es Facebook gibt. Und dann mittlerweile erkennen wir doch einen Poser. Man erkennt es einfach. Man erkennt, ob da jemand jetzt gerade irgendwas Schönes macht und sich freut, um das miteinander zu teilen, oder ob einer was postet und sagt, guck, look at me. So, ich finde, das merkt man relativ schnell, oder?
Ja.
Noch aber gehört das nicht immer mit dazu, irgendwie dieses Posing-Element?
Ja, so ein bisschen
zumindest.
Ja. Aber so ein bisschen finde ich es ja auch okay. Wir sind halt nun mal Menschen, die irgendwie Anerkennung von anderen Menschen wollen. Das finde ich erstmal generell, das ist ein menschliches Bedürfnis, das finde ich nicht so schlimm. Aber es gibt halt so Leute, die es auch dann irgendwie so übertreiben und dann so. Also was ich nicht mag, ist, wenn man das so, wie soll ich sagen, wenn man so tut, als ob das nichts ist. Wisst ihr, was ich meine? Also so nebenbei am Porsche fotografieren und den nicht erwähnen. So, das ist einfach so casual. So, das ist einfach so normal für mich, dass ich das gar nicht mehr. Es ist was anderes, wenn du dir, weiß ich nicht, du hast jahrelang gearbeitet, hast Geld gespart, kaufst dir einen Porsche und sagst, Alter Leute, ich habe mir einen Porsche gekauft, wie geil ist das denn? Das ist für mich ehrliche Freude, guckt euch das an, das kann ich liken und sagen, schön für dich, hast du dir verdient.
Also wenn einer schreibt irgendwie, ich war jetzt hier auf der Kronstraße in Bottrop und dann ein Foto von sich selbst vor dem Porsche, wo man sich denkt, die Kronstraße in Bottrop ist nicht interessant genug, du wolltest doch nur das Bild von dir vor dem Porsche posten.
Genau. Oder zum Beispiel, guck mal, dieses Buch von Stephen Hawking, während du dein Sixpack irgendwie da reinhältst und man denkt, okay, du hast das Foto gemacht, um low-key uns deine Muskeln zu zeigen.
Aber warum machen das Leute nicht mit dicken Bäuchen? Wo sie sagen, guck mal hier, ich war gerade wieder für 150 Euro essen.
Anerkennung bekommen.
Aber okay, um Sixpack zu zeigen, da muss man ja schon mal Oberkörper oder zumindest bauchfrei sein. Das passiert ja nicht immer aus Versehen. Jetzt Jochen und mir zum Beispiel, wir laufen jetzt nicht so oft bauchfrei beim Einkaufen.
Das passiert mir ehrlich gesagt nie.
Ich wollte nicht für dich sprechen, aber für Jochen und mir.
Das passiert mir nicht mal beim Sex. Ich trage beim Sex nur so einen Schal noch. Das
Licht mal an ist.
Ganz ehrlich. Das ist das Schöne an der Winterzeit, da kann man Sex schon ab 18 Uhr oder 17 Uhr.
Ja, weil es ja schon dunkel ist. Ne?
Weil es ja schon dunkel ist draußen.
Ja. Das ist auch mal so ein zweischneidiges Schwert, wenn man im Schlafzimmer einen Spiegel hat. Weil da sieht man sich dann manchmal auch selber drin.
Wer will das sehen? Das ist ja das Schöne bei jungen Menschen, die dann noch so selbstbewusst nackt aus der Dusche treten. Versus im gewissen Alter, wo man sich schon unter die Decke legt.
Erzähl mehr. Du überlegst gerade, du wolltest gerade was sagen, hatte ich so das Gefühl.
Nee, alles.
Ich denke mir das auch manchmal. Ich denke mir auch manchmal, will ich wirklich im Badezimmer einen Spiegel haben? Brauche ich den?
Das ist ein Reminder, jeden Morgen.
Deswegen ist es halt gut, irgendwie so getrennt zu haben, Waschbecken mit Spiegel und Dusche. Weil da, wo Dusche ist, möchte ich keinen Spiegel haben. Will ich einfach nicht.
Aber wisst ihr, was auch komisch ist? Es gibt Spiegel, in denen sieht man besser aus als in anderen Spiegeln.
Wo man ein bisschen gebräunt ist, ne?
Ja, ich hatte zum Beispiel so in der alten Wohnung, hatten wir auf dem Klo einen Spiegel. Da habe ich reingeguckt. Irgendwie war ich da schlanker, brauner und hatte so eine gesunde Hautfarbe und irgendwie sah ich da immer in diesem Spiegel gut aus. Und alle anderen Spiegel haben dieses Bild nicht bestätigt. Und jetzt frage ich mich, weil ich habe ja keine Chance, mich selber zu sehen, welches Bild der Realität entspricht?
Immer das Schlechteste. Das erkennt man doch, wenn man sich selber auf Fotos sieht. Da denkt man sich doch, wer ist diese Person mit dem Doppelkinn? So sehe ich doch nicht aus, oder? Und das Foto sagt einem dann, doch.
Ja, so wie mit diesem Tennis-Video, wo du einfach...
Ja, genau.
Vor allen Dingen... Der Grad an Erschöpfung gemessen mit dem, wie lange ich, es ist, glaube ich, ein 2-Minuten-Clip, wo ich 2 Minuten lang Vorhandbälle spiele und ich danach mich noch auf, ich habe es nicht mal mehr bis zur Bank geschafft, musste ich mich noch auf dem Platz hinlegen. Und da habe ich auch irgendwie, das habe ich anders in Erinnerung. Früher, da war ich auf dem Tennisplatz, da habe ich 3, 4, 5 Stunden mit meinem Kumpels Tennis gespielt, das ging.
Mhm. Ich habe eine gute Idee, wo wir gerade über die Spiegel sprechen, Gäste schnell los wird, ja, wenn sich Leute bei einem als Gäste einquartieren, setzt natürlich voraus, dass man einen speziellen Gästebereich und zum Beispiel ein Gästebad hat. Du brauchst ein Gästebad mit einer Dusche. Mhm. Dann hast du da nicht nur einen Spiegel drin, sondern Boden und Decke sind verspiegelt. Wenn die also aus der Dusche rauskommen und sich so ein Handtuch umwickeln, gibt's erstmal direkt den Unterbodenspiegel.
Oh Gott. Also du wirst auf alle Fälle mit der Realität konfrontiert. Du kannst dem nicht ausweichen.
Aus allen Perspektiven. Du siehst ganz alles. Neue Perspektiven.
Egal, wo du hinguckst, du siehst ja nicht alles.
Wie viele von uns haben denn schon mal ihre Klöten im Stehen durch den Spiegel gesehen?
Von
nicht
unten?
Viele, glaube ich. Ja, ja.
Von unten?
Der Unterbodenspiegel.
Ein paar Ex-Freundinnen.
Ja, ja.
Auch. Das haben wir auch schon mal besprochen, dass... Was interessant ist, jetzt kommen wir in den Bereich Porno, okay?
Okay. Mhm.
Also für alle, wenn wir hier wieder irgendwelche Kinder zuhören.
Abschalten jetzt. Das machen die nämlich immer ganz bestimmt.
Vor allem jetzt machen die Eltern aus und die Kinder, nein! Mama, nicht jetzt! Okay, also das Ding ist ja, ich rede jetzt ganz explizit nicht von mir, aber es gibt ja viele Menschen, die haben, viele Männer, die haben, die glauben, dass sie einen kleinen Penis haben, weil sie nur erigierte Penisse von Pornos kennen. Mhm. So, und jetzt denkt mal nach, wir als Männer sehen eigentlich nie, also heterosexuelle Männer, sehen eigentlich nie erigierte Penisse. Also wenn, meistens nicht freiwillig.
Das wäre auch komisch, nach dem Tennis unter der Dusche kommst, da stehen 6 Typen mit dem Ständer.
Ja, selbst wenn du nach dem Sport duschst, siehst du in der Regel keinen erigierten Penis. Und wenn, hast du so einen Affen in deinem Team, der es immer übertreiben muss. Patrick, jetzt hör doch mal auf, ganz ehrlich. Aber so in der Regel, auch wenn du, weiß ich nicht, dein Vater irgendwann mal nackt siehst, hat er hoffentlich keinen erigierten Penis. Ja. Als Kind oder so. Das heißt, das Einzige, wo wir erigierte Penisse sehen, sind in Pornos. Und das sind fucking gecastete Penisse.
Und Tierfilme.
Okay, aber dann siehst du halt Tierpenisse.
Tierpimmel. Es sei denn, die sind wegeditiert.
Ja, aber okay, mein Punkt ist der.
Ja, ich verstehe, worauf
Frauen hingegen, heterosexuelle Frauen,
ja,
haben schon ein Bouquet an echten erigierten Penissen gesehen.
Ist schön gesagt.
In der Regel, also natürlich, ne? Aber so in der Regel, eine Frau, die mehrere Geschlechtspartner hatte, hat auf jeden Fall schon diverse unterschiedliche erigierte Penisse gesehen. Nicht Pornopenisse, echte Penisse.
Aber bist du jetzt ein bisschen neidisch drauf? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ich muss jetzt auch keine
erigierte. Das war der Punkt, den ich machen wollte. Ich bin neidisch darauf, dass ich so viel echte erigierte Penisse gesehen habe. Das war exakt mein Punkt.
Ich bin da nie gezwungen.
Aber das kann man ja ändern, wenn man
Nein, möchte. Ich will damit nur sagen, dass obwohl wir Männer sind, haben wir weniger echte erigierte Penisse gesehen als Frauen. Mhm.
Wir brauchen ja einen Begriff für Penisparadox oder so.
Ja, da ist es schon.
Das ist, was,
Pepa.
Penisparadox, ja.
Ist das nicht, aber ist das nicht, habt ihr da noch nie drüber nachgedacht? Ist das nicht ein faszinierender Gedanke?
Ja, jetzt wo du sagst, ist es.
Und das ist der Grund, warum Männer viel häufiger Komplexe haben wegen ihrem Penis. Weil wir vergleichen uns immer, weiß ich nicht, mit dem Super Penis 3000, der gecastet wurde.
Von John Dildo.
Von, ja, genau. von Big Dick Johnson. Mhm. Und ich glaube, was halt helfen würde, wäre, wenn normale Menschen häufiger ihren Penis zeigen würden.
Ach du, wenn du hier die U76 fährst.
Das ist mein Lösungsansatz.
Ich hatte da mal einen Nachbar, der deiner Meinung war. Da war ich noch was jünger.
Ja, wir hatten früher auf der Straße, das ist uns hinterher erstmal aufgefallen, jemanden, der uns immer zum Schwimmen eingeladen hat. Also die Kinder hatten dann, das war ein Haus.
Typ.
Das war ein Typ.
Ein Fremder.
Ja, der wohnte bei uns auf der Straße. Der war damals Kinderarzt.
Wir haben uns nie was bei gedacht.
Der wohnte bei uns auf der Straße.
Der hat überhaupt
und wir Kinder sind immer bei dem Schwimmen gegangen. Der meinte, ach, wollt ihr nicht wieder schwimmen gehen? Und was mir jetzt, oder was auch den Eltern irgendwann dann mal aufgefallen ist, dass der ständig mit Bademantel und besoffen da rumlief.
Also, ich weiß nicht. Hieß der zufällig Jeffrey Epstein?
Nee, aber das war... Hinterher ist uns das dann irgendwie so, Moment mal, der saß dann auch und hat uns immer beim Schwimmen zugeguckt in seinem Bademantel.
Tja. Ja, geht mal zum Betrunkenen hier, Patrick, ins Schwimmbad.
Irgendwann ist den Eltern das aufgefallen, nee, schwimmen. Und dann waren wir natürlich alle sauer, dass wir bei dem nicht mehr schwimmen gehen durften, weil er irgendwann mal draußen besoffen im Bademantel die Straße gefegt hat und die Eltern sich so wundert, Moment mal, im Bademantel, die Kinder sind doch schwimmen, das war's
jetzt
dann erstmal.
Jetzt wird dann ein Schuh draus, Jochen, wie du damals zum Turmspringer wurdest.
Ach du Scheiße.
Das war die Flucht? Die Flucht ins Freibad.
Ah, ja.
Hast schon immer, hast du dieses.
Vielleicht habe ich einiges verdrängt und mit. Oh Gott, nein.
Ich muss nochmal auf die Instagram-Geschichte zurück. Glaubt ihr nicht, dass es bei manchen Leuten so ist, dass sie ihre sportlichen Aktivitäten auf Instagram preisgeben, um sich selber zu motivieren und unter Druck zu setzen,
Nein.
das weiterzumachen?
Nein.
Also, das gibt es sicherlich auch.
Die setzen
auch.
Uns unter die Aber, anderen, alle anderen unter Druck.
Aber das Problem daran ist ja, also du kannst dich ja trotzdem selbst belügen, weil du kannst ja dann müsstest du ja jeden Tag was posten oder so, damit das irgendwie wie so ein Diary funktioniert. Aber es gibt ja Leute, die das nur so einmal wie so ein Statement posten. Also ich will es nicht ausschließen, dass es auch Leute gibt, die das auch so ein bisschen und auch natürlich Leute, die einfach stolz sind. Kann ich ja auch verstehen, wenn du irgendwie sporttechnisch was erreichst oder so, dass du dir dann denkst so, okay, das würde ich gerne.
Heute zum ersten Mal einen Marathon gelaufen oder so.
Ja, das sind ja auch coole Sachen für einen selber oder so, nur ja, ach, keine Ahnung. Ich meine, über Social Media aufregen ist ja auch schon, oder?
Ja, ich muss in diesem Jahr, ich muss jetzt mal ganz kurz das Thema wechseln. Wir haben ja, ich habe mich ja im letzten Jahr, Ende letzten Jahres ziemlich über Autoverkäufer aufgeregt. Ne? Tatsächlich muss ich sagen, mit meinem Volvo, der ja kaputt ist, habe ich tatsächlich endlich mal gute Erfahrungen gemacht. Ich habe ihn tatsächlich verkauft.
Das heißt, ein anderer regt sich jetzt auf über Autoverkäufer, nämlich dich.
Ich habe ihn tatsächlich verkauft. Ja.
Für wie viel?
Ein Volvo-Händler hier in Schleswig.
Sag den Preis.
Okay, ihr seid ja Autoexperten, ihr dürft jetzt schätzen. Der hat mir den also praktisch einfach abgekauft, hat den irgendwie auf eine Online-Plattform gestellt, den verkauft, ein Gutachten machen lassen.
Okay, warte, ich brauche mal noch mehr Fakten. Wie viele Kilometer?
270.000 Kilometer.
Wow. Wie alt?
2015 oder 2016. 6 oder 7 Jahre. 7 Jahre alt, glaube ich. 7 Jahre.
In der Zeit hast du es geschafft, 270.000 Kilometer. Den hast du noch neu gekauft, oder?
Genau, der war neu. Ja, ich bin ja relativ Boah. Viel gefahren tatsächlich.
Was war denn der neue
dann
ungefähr?
Neupreis war, glaube ich, 40.000 oder 41.000, irgendwie so.
Alter Schwede, Jochen.
Ja, ich habe den.
Oh, ich habe keine Ahnung.
Ich sage, also.
7 Jahre ist ja noch nicht so alt, aber die Kilometer sind halt extrem viel.
Ja. Ich würde sagen 6.000.
Also der Schaden ist ja, der Motor ist, der hatte einen Haarriss, also der Motor ist kaputt.
5.000.
Und Georg?
8.
Wow, ihr seid gut. Ich habe echt 5.300 Euro gekriegt. Hätte ich niemals mit gerechnet. Ich krieg 2.000, weil der Motor halt kaputt ist.
Aber hattest du nicht gesagt, dass der noch irgendwie so einen Listenwert von irgendwie 14 oder so, 14,5 hatte?
Ja, wenn der Motor in Ordnung wäre. Also dann kannst du den...
Ja gut, aber das gibt ja immer noch einen Spielraum von 9.000, um Motor zu reparieren.
Ja, aber 9
kriegst du... Ich bin über den Tisch gezogen.
Meintest du?
Der repariert den jetzt, weiß ich nicht, mit Ducktape. Ducktape, und dann?
Oder mit einem der noch rumliegenden Volvo-Motoren.
Ach komm, jetzt mach
mehr. Und zack, tauscht er aus und hat einen nagelneuen, also einen 7 Jahren alten SUV für 5.000 Euro gekauft.
Ey, echt?
Dann dreht er noch das Tacho zurück.
Ey, der war so nett. Der war so nett. Der hat den abgeholt.
Nein.
Der hat den von der Werkstatt abgeholt. Ja.
Wie war der? Erklär mal, sprich mal, wie der gesprochen hat.
Wie der gesprochen hat?
Ja. Ich bin du und ja. Du bist der Verkäufer.
Also ich hol dir den Wagen ab, ist überhaupt kein Problem. Ich regel das alles für dich.
Der spricht ja exakt genauso wie Jochen.
Soll ich jetzt einen Dialekt machen? Der hat ja keinen Dialekt.
Ja, du sollst ein bisschen die Stimme verstellen, also, damit man checkt, dass der Verkäufer
ist. Pass auf. Was ist das für ein Baujahr?
2000, was haben wir gesagt? 15.
Egal, ich komm vorbei.
Der hat aber einen Haarriss, ne? Der hat einen Haarriss.
Pass auf, das machen wir so. Wir stellen den in der Auktionsbörse rein. Ja, machen ein Gutachten, ich regel das alles, meld den ab, hol den ab, du hast keine Scherereien, ich überweise das Geld, bist du los. Was hältst du davon?
Ja, ich bin der Industrie, Elektroniker, Fachrichtung, Technik. Mhm. Und ich habe da schon mal reingeguckt und den kannst du für 1.000, 2.000 kannst du den reparieren. Ich würde sagen, Listenpreis 14.000, ich gebe ihn dir für 10.
Ey, dann mach es. Dann, was, für 10?
Ja.
Nee.
Du hast schon ja gesagt. Das ist ein Vertrag, der ist verbindlich.
Ey, pass auf, ich habe
beiderseitige Einverständniserklärung.
Ich bin ein netter Kollege. Und weißt du was, ich finde ja auch, ich habe euren Podcast gehört und da kommen die Autohändler echt schlecht weg. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich mache das einfach für den Jungen. Ich mache das für den Jungen, um einfach auch mal zu zeigen.
Hat er wirklich den Podcast erwähnt?
Ja, er hat den Podcast erwähnt. Er kam natürlich auch über einen Kumpel. Der den Podcast auch über Andreas Loff, den haben wir schon mal, habe ich ja eigentlich schon mal gesagt, über Loffi, ist ein Kumpel von Loffi gewesen.
Aha.
So, und der kennt den praktisch und der hat mich angerufen, nachdem er den Podcast gehört hat, und hat gesagt, ich möchte dafür sorgen, dass die Automobilbranche und die Autohändlerbranche nicht immer nur auf die Fresse kriegt. Denn es gibt auch gute.
Hm.
Und das habe ich geglaubt. Und jetzt reißt ihr meinen Gemäuer aber wieder ein, indem er sagt, einen kriegst du dafür 10.000 und der hat mich um den Tisch gezogen.
Ich glaube, es gibt keine Autokäufer oder Verkäufer, die einen nicht über den Tisch ziehen.
Der!
Nee.
Was heißt über den Tisch ziehen? Also, dass sie einen gewissen Spielraum drin haben, ist ja logisch, weil sie möchten ja auch ihre Arbeit bezahlt wissen, ne? Dass er die mit ein bisschen Gewinn verkaufen möchte, nehme ich mal an.
Ja, aber ich glaube einfach, ich weiß nicht, für mich macht das keinen Sinn. Ich hatte mal einen 2er-Golf. Da wurde gesagt, der ist noch insgesamt 500 Euro wert. Mhm. Und dann war was kaputt und wollten das ersetzen und das hätte 3.000 Euro gekostet. Mhm. Und das macht für mich keinen Sinn, dass ein Ersatzteil teurer ist als die Summe aller anderen Teile. Das macht einfach keinen Sinn. Was sind das? Goldene Schrauben, die dann benutzen? Oder dass du wirst, also meiner Meinung nach, das ist so wie ein ehrlicher Anwalt. Das gibt es halt einfach nicht. Das bringt die Profession mit sich, dass du da. Du wirst niemals wirklich erfahren, was dieses Auto noch tatsächlich wert ist.
Okay, ich finde ja auch in Ordnung, wenn er sagt, ich nehme mir da 20% raus. Ich kaufe dir den für 5.000 ab und verkaufe den von mir aus für
20%.
Oder von mir aus für 6.000. Dann habe ich ja die ganzen Scherereien nicht. Und
das sind ja 20%.
Egal, also ne, 6.000 und dann darf er sich davon was abnehmen. Und
das, 20% das ja oder 6.000.
Ja, Eddie. So, aber das ist ja auch okay. Das finde ich ja auch völlig in Ordnung. Aber jetzt, wo ihr sagt, okay, vielleicht ist er auch 10.000, das fände ich jetzt bedenklich. Ja, das glaube ich nicht.
Es kommt
so gemein ist keiner.
Wie kostenintensiv ist die Reparatur? Das ist ja die große Frage. Und da hat der Georg ja schon gesagt, wenn der Listen, also wenn der normalerweise 15.000 wert wäre, hat er jetzt einen Spielraum, diesen Motor für 9.000 zu reparieren. Ich kann es nicht einschätzen, aber jemand, der professionell mit auszutun hat, ich glaube einfach, also 9.000, wenn da ein Schaden ist, der 9.000 kostet, das ist, keine Ahnung, kostet so ein Motor wirklich so viel?
Neuer.
Ein paar Schrauben? Ich, ne?
Neuer. Ein Austauschmotor, hat man mir gesagt, kostet 5.000, 6.000. Und dann musst du noch die Arbeit reinstecken, um den da reinzuschrauben. Hm. Wie auch immer, ich sag einfach mal, das ist einer der Ehrlichen. Das glaube ich.
Okay. Ja, das freut mich. Wir haben ja auch nur ehrliche Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist ja das Schöne. Ich habe ja auch ganz viele Zuschriften gekriegt, wirklich unfassbar viele, von Leuten, die mich beraten haben, ungefragt.
Und angekackt haben.
Zum Thema Hund.
Hm? Ach ja, ich auch. Hm.
Das ist wirklich ein Thema, das die Leute sehr beschäftigt.
Ich habe also, letztes Mal gesagt, dass das beim Thema Erziehung so schlimm wäre, dass jeder irgendwie eine Meinung hat, die einem aufdrücken will. Ich glaube, bei Hund ist es noch schlimmer.
Es ist wenn wirklich
ich das Feedback,
krass.
Das beschränkte Feedback, was ich dazu gelesen habe, bevor mir die Hutschnur hochgegangen ist, als Maßstab nehmen möchte.
Was haben Sie gesagt, Eddie?
Also zum einen hat mir, das war fast wie so ein ungefragtes Casting, habe ich unfassbar viele Fotos und Vorschläge von Hunden und Hunderassen bekommen. Guck mal, der wäre doch was.
Aber das ist doch nett.
Ja, aber ich habe mich ja schon mehr oder weniger auf ein oder zwei Rassen festgelegt.
Okay.
Und nein, es waren auch sehr viele wirklich sehr nette und durchaus auch hilfreiche Leute dabei, die gesagt haben, hier, ich habe eine Hundeschule oder wenn du mal Fragen hast oder dies, das. Aber noch ist das Thema ja, also ich muss ja noch am Endgegner vorbei.
Hm. Wie ist denn da der Stand?
Ja.
Schwierig?
Ich würde sagen, es ist 50-50. Ich bearbeite sie schon und so, aber ich will eigentlich nicht den Hund und sie überreden. Also ich will nicht, dass wir es dann mir zuliebe machen, aber dass dann so ein Widerstand, so wie beim Jochen damals, der die ganze Zeit Anti-Hund war. Und dann machst du es halt, aber bist die ganze Zeit in deinem Podcast am Lästern darüber, ja.
Kannst du nicht sagen, der ist dir zugelaufen? Guck mal.
Rein zufällig. Ach, genau die Rasse, die ich
als Welpe.
Ja gut, als Welpe. Das ist ja die Fotos egal. Gezeigt. Der muss ja nur einmal da sein. Und dann kannst du, und wenn der Hund einmal in die Augen deiner Frau guckt, dann ist es sowieso egal. Der muss nur einmal Kontakt haben und sagen, du gehst einfach dann raus, streichelst ihn und, ach du armer Kerl, hier ist mal was, hey. Und dann rufst du sie.
Also ich mache ja jetzt schon die ganze Zeit, ich schicke dauernd so Fotos von Welpen und so, ne? Um so dieses, ach, ist der süß, um schon so ein bisschen.
Kauf doch schon ein Körbchen.
Gefühlstechnisch davor zu arbeiten. Und was ich tatsächlich mache, ich habe ja diese Woche hatte ich ja sturmfrei, also Frau und Kinder sind weg, ich bin komplett alleine. Und ich lag auf dem Sofa, hab irgendwas geglotzt, dann habe ich so getan, als ob ich einen Hund hätte. Ist das weird?
Und hast dann das Sofa, also die Armlehne gestreichelt oder so? Oder?
Ja, ich habe dann so oft neben mir auf den Sitz so, komm mal her. Mhm. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie der dann da so neben mir liegt und habe mir so richtig fantasiert.
Phantomhund.
Ja, wie das so jetzt wäre, wenn jetzt hier so ein Hund um mich rum.
Aber vielleicht reicht das ja auch, wenn du das schaffst.
Und
das
ich merke halt einfach, wie ich mich immer mehr reinsteige in diese Fantasie.
Aber ohne Quatsch. Es gibt doch bestimmt Leute, die denken, sie hätten einen Hund. Vielleicht kannst du es da.
Ich kann mir auch ein Kuscheltier kaufen. Es gibt ja so große Hundekuscheltiere.
Muss nur verrückt genug in der Birne sein. Und dann denkst du, du hast einen Hund.
Naja, ist das dein Tipp, Jochen?
Ja. Hätte tatsächlich
statt dir
schon
einen Hund zu kaufen, werd doch einfach ein bisschen verrückt und glaub einfach, du hättest einen Hund.
Ja. Und dann gehst du Gassi mit dem. Hast vielleicht noch
eine Ziehst Leine. Den so einfach an so einer Leine, als ob der tot ist.
Aber nochmal hier zu den Vorschlägen. Ich habe nur eine Nachricht von jemandem gekriegt, der sich furchtbar darüber aufgeregt hat, dass ich empfohlen habe, erstmal den Ersthund nicht aus dem Tierheim. Ich wurde beschimpft.
Ja, weil du musst auf jeden Fall den Hund aus dem Tierheim nehmen, wenn ich den Kommentaren folge.
Ja, also. Was,
unbedingt. Auf das, gar keinen
das
Fall.
Das ist ja nur unverschämt. Und außerdem wurde mir dann noch vorgeworfen, dass ich gesagt habe, lass uns doch Hunde züchten, dass das sowieso schon das größte Verbrechen ist, warum das, ich das mache.
Aber da habe ich wirklich gehört, dass das gar nicht erlaubt ist. Ja,
wer sagt, also das habe ich auch nicht, ja, wurde mir auch gesagt, ist nicht erlaubt. Ich kann doch
du wolltest mich in eine Straftat verwickeln.
Ich, weißt du das, Georg?
Bitte was?
Ob man einfach einen Hund kriegen kann? Also, mein Hund geht irgendwo drauf, es kommen Babys raus und das ist doch nicht verboten, oder? Das ist doch das Natürlichste der Welt.
Kommt zumindest ziemlich häufig vor, ja. Aber ich glaube, was Etienne ja, Etiennes Planung war ja eine aktive Kreuzung. Also der Versuch irgendwie.
Mein Plan war das nicht. Das war Jochens Angebot.
Die Nachfrage, glaube ich, war es.
Mir wurde empfohlen, ein Golden Pudel. Nee, Doodle?
Doodle, ja.
Wieso denn eigentlich Doodle? Wieso nicht Pudel?
War ich auch nicht.
Ich glaube, da hat sich einfach irgendwann einer verschrieben und ich habe es übernommen. Aber okay, ein Golden Doodle, also Golden Retriever Pudel-Mischung, wurde mir ja beim Spaziergang, als ich das letzte Mal diese Dame und den Mann angesprochen habe, haben die mir den empfohlen. Aber ich habe das überhaupt nicht verlangt. Ich will ja einen Berner Sennenhund.
Ja. Den kriegst du auch. Den kriegst du. Das ist ein guter Hund.
Ja.
Mach das. Hol ihn einfach. Und sag, guck ihn dir doch mal an, Schatz.
Georg, guck nicht so abschätzig.
Ja, das ist halt wieder, also wir haben letztes Mal schon gesagt, das ist ein 50-Kilo-Hund. Jedes Problem, das du mit einem Hund hast, jedes Fehlverhalten, was du einem Hund nicht abgewöhnen kannst, ist deutlich problematischer, wenn der 50 statt 5 Kilo wiegt oder 50 statt 10 Kilo.
Ja, es gibt aber auch größere.
Ja, es gibt größere. Es gibt auch 90 Kilo-Hunde.
Also das ist doch ein bisschen über Average, aber das... Da geht man
wie viel wiegt denn dein Hund, Jochen?
Ich glaube 6 Kilo, 6,5.
Nur?
Ja. Das ist halt so ein Handtaschenhund. Ein bisschen größer, der ist halt so groß, so 30, 40 Zentimeter lang oder 30, 40 Zentimeter lang. Das ist halt so ein Zwergpudel. Der sitzt, kommt auf die Couch und dann.
Und du hast halt Kids, also die können ja mit dem Hund nicht mal Gassi gehen wahrscheinlich, wenn der halt 50 Kilo wiegt. Der wiegt mehr als die Kids.
Deutlich, aber Reiten ist möglich.
Stimmt.
Das ist doch super.
Und dann ist halt, also natürlich im Idealfall klappt alles super, aber manchmal klappt eben nicht alles super. Selbst die kleineren Probleme, ne, wenn ein Hund nicht ganz stubenrein ist, ob der seinen Darm entleert mit 50 Kilo Gewicht oder mit 5 Kilo Gewicht, da ist schon unterschiedlich viel dann auf deinem Teppich oder sonst wo in der Wohnung. Und da haben wir noch gar nicht davon gesprochen, was passiert, wenn du das Verhalten oder Fehlverhalten nicht abtrainiert bekommst und dass jemand ein Hund ist, der irgendwie vielleicht mal irgendwie ein bisschen zwackt, ne, oder mal irgendwo meint, mal beißen zu müssen, wenn er Schiss hat oder so. Auch da gilt, wenn du einen 5-Kilo-Hund hast, sieht es halt anders aus als bei einem 50-Kilo-Hund. Oder sei es nur, dass der Hund sich nicht verträgt mit irgendwelchen Nachbarshunden, Katzen. Und du den
dann
halt
ist es ja gut, wenn er 50 Kilo wiegt.
Und du den halt halten musst, damit er irgendwie dir nicht immer springen geht, wenn du unterwegs bist. Ich habe schon die Situation gehabt, wo halt Kids mit Hunden Gassi gegangen sind, die deutlich weniger als 50 Kilo waren, die ihren Hund nicht halten konnten. Wo ich dann irgendwie meinen Hund auf den Arm nehmen musste, weil Cujo ausgeflippt ist. Und meinte irgendwie auf mich und den Hund losgehen zu müssen.
Aber ich sehe oft hier, dass Leute Gassi gehen mit ihren großen Hunden und die aufs Wort hören. Und da bin ich immer sehr begeistert, die irgendwie scheinbar die erste Zeit 3 Monate Hundeschule hinter sich haben, jeden Tag, 2 Stunden. Und der Hund, wir haben sie sogar um die Ecke, ein Polizeihund, das ist so ein Schäferhund, der macht Platz im Flug. Das heißt,
wie im Flug?
Der springt, dann sagt der Besitzer Platz und er landet, also der legt sich schon, der springt, macht die Platzbewegung und landet im Platz. Polizeihund.
Ja, ja, der Schiss hat sonst erschossen zu werden, oder was?
Der heißt Ike. Das ist ein super Hund.
Bei Polizeihunden sollte man davon ausgehen, dass die relativ gut trainiert sind.
Der läuft hier
immer. Was du natürlich nicht machen wirst, vermutlich, aber dann gibt's noch einige Experten, die den Hund dann quasi als Schutz- oder Wachhund haben wollen und es dann ermutigen oder dulden, wenn der Hund halt entweder territoriales Verhalten zeigt, also was das Haus betrifft, Wohnung betrifft, Garten betrifft, oder halt Beschützerverhalten zeigt, was dich betrifft. Das ist sehr zweischneidig, weil die Hunde oft nicht abschätzen können, ob jemand, der sich dir gerade nähert und dich umarmt, irgendwie angreifen will oder nicht. Also mir ist das schon passiert mit Leuten, die Hunde hatten, dass der Hund halt dachte, ich will seinem Herrchen was, er hat nicht gebissen, aber es war halt auch nicht weit davon entfernt.
Und das finde ich wiederum halt, eher ein Vorteil.
Da musst du halt auch aufpassen, wenn du halt nicht willst, dass irgendjemand, der dir auf die Schulter klopft, dafür sorgt, dass der arme Hund sich irgendwie erschrickt, im Minimum mal, oder halt auf die Idee kommt, zu glauben, dich verteidigen zu müssen. Also deswegen halt gerade so als Ersthund, wenn man noch keine Erfahrung damit hat, bin ich sehr vorsichtig, sehr große Hunde zu nehmen. Weil wie gesagt, jedes Verhalten, was du nicht perfekt trainiert bekommst bei dem, ist halt potenziell deutlich unangenehmer, als wenn ein Hund ein bisschen kleiner ist. Gerade wenn man Kids hat.
Ach jo, Georg. Ja. Musst du immer so rational sein?
Ja, und ich muss aber auch sagen, ich finde es gut, dass du die Fragen stellst, weil du bist ja teilweise angekackt worden für das Stellen von Fragen, wo ich halt sage, aber Leute, wenn jemand noch keinen Hund hat, dann kennt er sich vielleicht nicht mit Läufigkeit aus. Damit, ne, sowas kann man erklären, anstatt ihn dafür anzukacken, dass er nicht weiß, wie das bei dem Hund funktioniert.
So.
Oder jemand sagt irgendwie, also wenn du jetzt noch nicht weißt, ob du ein Weibchen oder ein Männchen willst. Und ich mir denke, ich habe seit über 10 Jahren Hunde. Wenn ich die Hunde von meinen Eltern mitrechne, über 20 Jahre. Und auf meiner Liste ist, ob Männchen oder Weibchen relativ weit hinten angestellt, neben ganz vielen anderen Faktoren, die viel, viel wichtiger sind, sich da irgendwie aufzuspielen. Also wer das nicht weiß, ob ein Männchen oder ein Weibchen, der sollte gar keinen Hund. Erklär's halt, wenn du eine Idee hast oder wenn du glaubst, dass es einen bestimmten Grund gibt, warum man sagen sollte, eher nicht ein Männchen oder eher auf jeden Fall oder ein Weibchen, aber nicht dieses irgendwie von oben herab. Also das Einzige, wozu damit, was du damit erreichst, ist, dass die Leute im Zweifelsfalle die Fragen eben nicht mehr stellen, weil sie sich denken, ich werde eh nur angekackt, wenn ich frage. Und dann hast du, und von denen gibt's Millionen in Deutschland, Leute, die sich irgendeinen Hund holen, über den sie nichts wissen, nicht gefragt haben oder überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, dass man mal fragen könnte. Und dann mit einem Hund da sitzen, der nicht zu ihren Lebensgewohnheiten passt, dessen Art nicht dazu passt, wie sie einen Hund überhaupt halten können, ja, in deiner Einzimmerwohnung mit irgendeinem, keine Ahnung was, Husky oder so. Oder die, wenn sie sich einen Hund aus dem Tierheim holen, auch nicht genügend nachfragen, was der Hund denn für Eigenschaften hat. Denn leider ist es manchmal eben so, dass die Tiere nicht ohne Grund in einem Tierheim sind. Und wenn die spezielles Vorwissen brauchen, um gut gehalten werden können, man aber nicht nachfragt, gehst du halt auch manchmal aus dem Tierheim raus mit einem Hund, der eben auch nicht zu dir passt. Und das hilft dem Hund auch nicht weiter, ne? Wenn du überfordert bist davon, dass der halt keine Ahnung was zum Beispiel schnappt, wenn du ihn von seinem Fressen ab wegnehmen willst oder so, ne? Das sind alles Dinge, die kann man hinbekommen. Nur es ist halt nützlich, das zu wissen. Und es ist halt nützlich, irgendwie zu sagen, so als Anfänger würde ich dir folgende Situation empfehlen, als sich irgendwie aufzuspielen wie der große König, der alles weiß. So, jetzt war das Ende meiner Wutrede zu dem Thema.
Ich möchte noch mal einmal zurückkommen auf ein anderes Thema. Ich habe ja eben gesagt, dass ich in Düsseldorf Pommes gegessen habe. Curry, ein geiles Ding. Und da ist mir aufgefallen, dass Anfang des Jahres unfassbar viele gastronomische Betriebe Probleme mit ihren EC-Kartengeräten hatten. Also bitte hier heute nur Barzahlung, ne?
Ja.
Einige vermuten ja, dass man da ganz gut das am Finanzamt vorbeischleusen kann.
In Silvester
das,
oder Neujahr, oder was?
Ich glaube, es war Neujahr, genau. Und ich finde ja, können sie ja machen, aber man muss ja vorher mal sagen, dass man keine EC-Kartenzahlung heute möglich ist. Ja? Also wenn man die Bestellung aufnimmt, dann kann man ja sagen, wie heute gibt es nur Bargeld. Wir haben mal wieder ein technisches Problem, Hüstel. So, und dann wollte ich bezahlen, gehe da rein, guckt mich die Frau an, weiß schon, dass heute nur EC-Kartenzahlung ist, ne? Ich so, nein. Stand doch,
keine, meinst du?
Keine EC-Karten. Stand doch an der Tür. Ich guck so, ja, stand da so ein kleines Schild an der Tür. Aber das siehst du natürlich, wenn du draußen sitzt und nicht reingehst, siehst du das natürlich erst, wenn du bezahlen willst. Und jetzt würde ich gerne mal auf Etiennes Reaktion, also wie du das Problem gelöst hättest. Also sie sagte mir, es ist keine EC-Kartenzahlung. Und ich sagte zu ihr, und jetzt guckte ihr ganz tief in die Augen. Da beugte die sich so mit dem Kopf über die Theke. Na, ich würde sagen, jetzt machst du mal einen schönen Verdauungsspaziergang zur Bank.
Das hat die so gesagt? Ja, da hätte ich den Verdauungsspaziergang gemacht und fertig. Ja. Wäre aber nicht mehr zurückgekommen.
Das ist eigentlich eine super Idee. Das
den
ist
Lehmann.
Ja, den dann würde ich einfach sagen, Lehmann. Alles klar, ich bin gleich zurück, warten Sie hier bitte auf mich.
Warum bin ich nicht
tschüss, weg bin ich.
Natürlich.
Ah. Ich bin nicht
Alter, das ist ja komplett irre.
Asi.
Warum sagen die nicht bei der Bestellung, haben sie gesehen?
Sag ich doch, genau.
Haben sie gesehen, dass heute nur EC-Karte oder sowas geht? Das ist doch keine Hohlschuld, sondern eine Bringschuld.
Ich war so perplex. Mir fiel noch nicht mal der Spruch ein, kennen Sie Etienne? Den habe ich liegen gelassen.
Ja, und da möchte ich noch kurz was sagen. Das ist ja auch ist natürlich ganz lustig, hahaha. Der Aggressive, der sich immer mit allen anlegt. Aber ich wollte euch mal ein Beispiel geben, dass ich auch noch dazu lerne. Es war natürlich wieder im Auto.
Klar.
Das ist aber auch wirklich ein besonderer, also es passiert mir mittlerweile fast nur noch im Auto. Es war wieder so eine Situation, ich fahre zweispurig, ich bin in der Stadt, also auf der linken Spur. Auf der rechten Spur ist ein Auto ungefähr meine Vorderreifen auf Höhe der Hinterreifen von dem Auto auf der rechten Spur. Und vor mir auf meiner Spur ist ein Auto, das rechts rüberzieht. Und der andere auf der rechten Spur, der quasi ein bisschen vor mir ist, blinkt links und schneidet deshalb vor mir rein.
Mhm.
Um dem anderen Auto, das eben noch vor mir war, auf der linken Spur sozusagen zu entgehen. Könnt ihr es euch ungefähr vorstellen? Also zwei Spuren.
Ja.
Ich bin links, vor mir ist ein Auto, das nach rechts will. Und auf der rechten Spur ist ein Auto, das nach links will.
Aber was noch nicht an dir vorbeigefahren ist, oder ist das schon vor dir? Du Vorderrad und Hinterrad?
Der war ein bisschen vor mir.
Okay, dein Vorderrad ist
war ein bisschen vor mir, blinkt links und fährt dann rein, um den, der von der linken auf die rechte Spur fährt, sozusagen auszuweichen.
Welches Tempo?
Es war nicht so schnell, aber auf jeden Fall musste ich ein bisschen bremsen und hab natürlich gehupt.
Klar.
Natürlich.
Das macht man ja als Vorsichtsmaßnahme, dass alle Leute wissen, Achtung, hier ist noch ein Auto, falls sie es nicht gesehen haben.
Ja. Und es war schon ein aggressives Hupen, also schon ein langes Hupen. Okay. Es war nicht so, sondern es war schon, du Arschloch!
So. Wenn wir wieder bei meinem Thema sind, du brauchst eine Caps Lock Hupe.
Ja.
Also wenn man draufdrückt, dann bleibt es an, bis man das nächste Mal draufdrückt.
Ja, oder einfach noch kleine Messages mitgibt.
So, wie ging's weiter?
Warum müssen wir Hupsignale interpretieren 2024? Warum nicht einfach die Message raus da? Na, egal, auf jeden Fall. Bisschen
und nicht einfach Emojis statt Hupen.
Ja, Alter, die Emoji-Hupe. Die Aubergine direkt. Okay, aber dann habe ich halt nicht gesehen. 10 Meter weiter, rote Ampel. Und der Typ ist wieder nach rechts gefahren. Und wir kommen beide wirklich zeitgleich
zum
Stehen an der Ampel.
Okay.
Und dann ist ja immer diese Frage, was jetzt? Man hatte ja eben so eine Interaktion mit der Hupe und so weiter.
Mhm.
Und ich habe übrigens noch einen Kumpel auf dem Beifahrersitz und beide Kinder hinten, muss ich vielleicht dazu sagen. Und ich schon wieder auf 180. Und er guckt rüber und sagt, ich soll mal das Fenster runter machen.
Der Kumpel?
Nein, der andere Fahrer.
Der andere Fahrer, ja.
Und ich schon, alles klar, Fenster runter. Mein Kumpel sagt, so willst du jetzt echt dich da weiter streiten? Ich mach Fenster runter, halt die Klappe!
Das ist ja auch geil, ihn anzuschreien über den Beifahrer hinweg, weil der sitzt ja dazwischen noch.
Und ich mach das Fenster runter und er sagt, hast du nicht gesehen, dass ich geblinkt hab? Und ich bin schon so auf 180 gewesen und ich hab gesagt, ja, so kurzfristig kann ich nicht mehr reagieren. Also ja, und er ist aber ganz ruhig geblieben. Er hat gesagt, ich habe mehrere Sekunden vorher geblinkt. Und dann
Moment, aber erwartet er, dass wenn er blinkt, dass du dich dann zurückfallen lässt,
damit
er besser in die Lücke kann zwischen euch beiden.
Also die größte
Ist das deine Idee gewesen?
Ja, ja. Also zumindest, dass er lang genug mir signalisiert hat, dass er wechseln möchte und ich ihn hätte reinlassen sollen.
Also unverschämt ist doch, dass er ruhig und sachlich. Das hat dich doch am meisten getriggert,
Wettig. Und dann gucke ich so aus dem Augenwinkel zu meinem Kumpel Alex und der nickt mir so zu, so nach dem Motto.
Er hat recht.
Er hat wirklich länger
geblinkt. Also hast du zwei Feinde in dem Moment.
Und während er ist so nach hinten in den Sitz gepresst, damit ich an ihm vorbei in das andere Fenster schreien kann, sozusagen. Hinten die Kinder schon ruhig in Schockstarre. Ist das wieder so ein Moment, wo Papa komplett ausrastet? Und dann gucke ich den an und zeige ihm das Peace-Zeichen.
Ey.
Und sag so, alles klar. Und zeig so Peace-Zeichen und wink. Und er winkt auch, er macht nur so die Hand hoch und wir kurbeln beide unsere, also kurbeln, wir machen beide unsere Fenster wieder hoch.
Aber jetzt noch die spannende Frage, Eddie.
Und die Situation war beendet.
Wie? Aber Moment, jetzt bin ich ein ausnahmsweise mal auf deiner Seite gewesen, weil er ist doch deshalb nicht mehr im Recht. Wenn der irgendwo fährt, wo eine winzige Lücke ist, in die er nicht reinpasst, ändert es doch nicht daran, dass er sagt, ja, blink und quetscht mich dann
er
rein.
Er ist nicht unbedingt im Recht, aber zumindest als passiver Fahrer, und wir sind ja alle angewiesen, passiv zu fahren, nicht aggressiv oder defensiv, hätte ich ihn dann rechtzeitig.
Ja, und er hätte einfach können. Warten müssen, bis du vorbeigefahren bist und danach ausscheren.
Natürlich. Jo, Georg, wir sind uns doch alle einig, dass ich immer im Recht bin.
Eddie, die große Frage, die ich ja jetzt habe, ist, wie gefällt dir der neue Etienne 2024 am Steuer? Hast du
ja, wir sind dann noch so weitergefahren und mein Kumpel meinte auch so, guckt mich so an, So, hat einfach nur, hat mich so respektvoll angeguckt, Kinder wieder entspannt hinten in die Kindersitze rein und es war so ein ungewohntes Gefühl, ich habe gedacht, soll ich den Typen mal vielleicht zum Essen einladen oder so? Ich hatte so instant das Gefühl von Freundschaft. Oder so von so einem, so verhalten sich also Erwachsene mit normalem Selbstwertgefühl.
Das ist also eine völlig neue Erfahrung.
Ja.
Dann bin ich auf deiner neuen, bin ich auf der Seite vom neuen Eddie.
Es war wirklich so, es ist schon wieder in mir hochgesprudelt, aber es ist wieder runtergesprudelt und ich war so ein bisschen, ich weiß nicht, es war so eine ganz, ich habe noch eine Stunde danach davon erzählt, so und jetzt auch im Podcast, weil mich das nicht locker gelassen hat, wie sich das anfühlt, wenn so ein Rage-Moment über einen hinweggeht und wieder runterkocht. Erst recht, wenn du das Gefühl hast, dass du im Recht bist.
Die viel wichtigere Frage ist ja, lässt sich diese Deeskalation wiederholen?
Ich glaube nicht.
Oder gab es Faktoren, wie zum Beispiel der Kumpel, der auf dem Nebensitz sagt, der quasi dem anderen Recht gegeben hat, der dich nur dazu gebracht hat, und es wäre nicht passiert ohne den Kumpel oder es wäre nicht passiert, wenn deine Frau neben dir gesessen hätte?
Ja, ich glaube, der Kumpel hat eine untergeordnete Rolle gespielt. Ich glaube, was am meisten geholfen hat, war, dass der Typ nicht selber schon auf 180 war. Hätte der jetzt irgendwie gesagt, bist du behindert, du Hurensohn? Ich glaube, dann hätte ich nicht reagiert mit, alles klar, Peace.
Der hat dir also praktisch die Luft rausgenommen, was völlig überraschend
war. Der hatte auch übrigens, glaube ich, Kinder hinten drin. Ne? Und ich habe mir so instant gedacht, ja, okay, was machen wir hier? Was ist denn hier eigentlich gerade los? Was sollen eigentlich unsere Kinder
machen? Jetzt aber die nächste Frage, Eddie. Das ist ja, kannst du dir vorstellen, das wieder anders zu machen in Zukunft? Denn wir brauchen ja den alten Eddie eigentlich zurück einfach, für den Podcast.
Ich bin ein Spiegel. Ich bin ein super friedliebender, sympathischer, netter, liebevoller Mensch. Ich reagiere nur auf mein Umfeld, leider nicht mit christlichen Werten. Das ist so ein bisschen, weißt du, wenn einer scheiße zu mir ist, dann bin ich nicht der Typ, der sagt, hattest du heute einen schlechten Tag? Es tut mir leid, dass du dich so fühlst. Sondern wenn einer mir dumm kommt, dann komme ich doppelt so dumm zurück. Mhm. Und das.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass der dir noch gar nicht dumm kommen muss, sondern deine Default-Einstellung ist, der würde mir bestimmt dumm kommen, wenn ich warten würde, bis er was sagt. Also warte ich, bis ich ihn kacke ich ihn an und wenn er dann dumm kommt, dann kriegt er nochmal was zurück.
Moment. Aber das Dummkommen muss ja nicht verbal sein. Das Dummkommen ist in dem Fall ja schon sein falsches Verhalten. Nein, das falsche Verhalten im Straßenverkehr. Damit hat er ja schon den ersten Angriff gestartet.
Ja.
Und dann, wenn du dann darauf noch einen draufsetzt, dann bist du ja schon zwei Angriffe im Vorsprung sozusagen. Versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Also, ich fange nicht an. Aber wenn einer was macht, was ich nicht gehört, dann finde ich, dann fällt es mir oft schwer, da geeignete Mittel und Wege zu finden, um deeskalierend zu wirken.
Wie hatte also dein Sitznachbar, wie hat der denn reagiert auf den neuen Eddie? Der war doch wahrscheinlich auch völlig verwundert.
Ja, wir haben dann rumgeknutscht.
Okay. Ist klar. Wo wir wieder beim erigierten Penis
sind. Genau. Und gleichzeitig konnte ich ein bisschen Recherchen anfertigen für echte Penisse. Nein, der hat das natürlich auch gut, der fand das gut natürlich, dass ich...
Vielleicht verschicken Leute deshalb Dickpics.
Rate my dick.
Nee, das macht ja keinen Sinn.
Die schicken
ich hatte gedacht, man verschickt die dann, um quasi das Selbstbewusstsein anderer zu verbessern, aber das passt ja nicht zu den Empfängern oder Empfängerinnen vor allen Dingen der entsprechenden Bilder.
Weißt du, was man machen müsste, ich weiß nicht, ob es klappt, aber liebe Frauen, die Dickpics kriegen, schickt doch einfach kommentarlos zurück so eine Bewertung, einfach so 6 von 10. Mhm. Oder 4 von 1, wenn ihr einen Dickpic kriegt, einfach antworten mit 4 von 10. Ich glaube, das macht was mit der Person, die das Dickpic geschickt hat. Aber es muss natürlich es sollte keine gute Bewertung sein, sonst, ja, steht natürlich, sonst kann es nach hinten losgehen.
Ich überlege, ob wir da wieder ein Geschäftsmodell irgendwie draus machen können, aber noch fällt mir nichts ein.
Rate my dick gibt's bestimmt schon.
Ja, eben.
Oh Gott.
Es gibt alles. Rate my feet, rate my poo.
Gott, das ist auch schon wieder 20 Jahre her, ja, oder so.
Das war eine der ersten Seiten irgendwie.
Eine der ersten Seiten.
Naja, aber so, ich erinnere mich auf jeden Fall, das war so wie rotten.com und rate my poo waren so Seiten, die man irgendwie allen immer erzählt hat.
Genau, wo man von erzählt hat, wo man einmal draufgegangen ist, sich gedacht hat, jo, es ist das drauf, was ich erwartet habe und anschließend keine Notwendigkeit mehr bestand, da jemals wieder drauf zu gehen, ne?
Ja, und vor allen Dingen so eine Seite, wo man gesagt hat, ja, das Internet hat eine große Zukunft vor sich. Mhm. Jeder kann seine Scheiße ins Internet laden. Exakt ist, das ist passiert. Die Vorzeichen waren schon vor 20 Jahren.
Lass uns rätseln.
Okay.
Heute haben wir eine Frage von Chris, genauer gesagt von seiner Freundin Lisa. Ein Vorschlag von seinem Podcast. Was ist ein Tschechen-Igel oder auch tschechischer Igel?
Ein Tschechen-Igel.
Ist es ein Tier?
Nö.
Ist es etwas zu essen?
Nö.
Ja, ist es eine Verhaltensform?
Nee.
Ich mache den tschechischen Igel oder so.
so wie
ein, ja, so ein polnischer Abgang.
Ja, okay, Tschechen-Igel. Ich mache einen Tschechen-Igel. Echt? Ach, come on. Du machst immer den Tschechen-Igel, ey.
Ja, ja. Okay, ich kann die Karte zahlen, also habe ich einen Tschechen-Igel gemacht.
Okay, warte mal. Was, es ist nichts zu essen, kein Tier. Es ist der Tschechen-Igel. Hat es etwas mit Sport zu tun?
Nee.
Ist es ein Gegenstand?
Ja.
Ist der aus Metall?
Ja.
Also, ich glaube, ich habe die Lösung. Es ist etwas, womit man sein Auto schützt.
Nee.
Ist es ein Werkzeug?
Nee.
Ist es etwas, womit man andere Autos kaputt machen kann?
Nee. Warum willst du schon wieder Autos kaputt machen?
Weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung.
Tschechen-Igel. Ist es ein kein Werkzeug. Was ist aus Metall? Tschechen. Wird es im. Naja, kein Werkzeug. Tschechen-Igel. Ist es ein Fortbewegungsmittel?
Nö.
Hat es auch die Form vom Igel, also mit Stacheln drin?
Es hat nicht die Form eines Igels, würde ich sagen.
Ist es eine Waffe?
Nee. Ist aber nicht schlecht. Keine Waffe, aber ist nicht schlecht.
Keine Waffe, ist aber nicht schlecht. Keine Waffe, nicht schlecht. Ist es etwas, womit man sich verteidigen kann?
Ja.
Kann man das mitnehmen in der Tasche, in seiner Handtasche?
Ist es eine Falle?
Ich würde es nicht unbedingt als Falle bezeichnen.
Okay.
Nee.
Okay, man kann es nicht mitnehmen, man kann sich aber verteidigen. Schützt man damit sein Haus?
Üblicherweise nicht. Es wäre vielleicht möglich, aber üblicherweise nicht.
Es ist ein Zaun.
Nee. Auch nicht schlecht.
Tschechenigel. Also es dient eigentlich zum Schutz von Personen.
Nee.
Ist es Stacheldraht?
Nee.
Oh.
Explodiert das?
Meistens nicht, glaube ich.
Funktioniert es mit Strom?
Nee.
Muss man das anzünden?
Nö.
Ist es schwer?
Ja.
Über 100 Kilo?
Ich würde schätzen, ja, um den Dreh. So, ungefähr die Größenordnung dürfte das sein. Je nach Ausführung.
Also eine Jocheneinheit.
Oh, Herr Wendy, das war ein Lob.
verdammt, ich bin ganz nah dran, habe ich das Gefühl. Es ist
nee, das hole ich mir. Das erste Rätsel ist es für mich.
Ist es eine Tür?
Eine Tür? Nee.
Stellt man es irgendwo hin?
Ja.
Okay. Es ist der Tschechenigel, hat der Spitzen?
Ich würde es nicht als Spitzen bezeichnen. Nee.
Wird es im Krieg benutzt?
Ja.
Eine sehr gute Frage.
Ja, aber es ist keine Waffe, keine Falle. Was kann es denn dann noch sein? Ist es... Wird es zum Schutz benutzt von etwas?
Ja.
Hat es eine Mechanik, also kann es sich bewegen?
Nee.
Ist es zum Schutz vor, damit Fahrzeuge oder Truppen nicht in einen Bereich kommen? Also werden Fahrzeuge oder Personen aufgehalten davon?
Verknüpf doch mal keine Fragen. Such's dir aus.
Werden dadurch Fahrzeuge aufgehalten?
Ja.
Die Fahrzeuge kommen nicht weiter. Es ist im Prinzip wie eine Panzersperre, sowas, eine Art?
Es ist eine Panzersperre. Nicht sowas wie, sondern es ist eine Panzersperre. Und zwar diese Dinger, die ihr kennt, so ne, über Kreuz. Mhm. Wenn ihr was Saving Private Ryan gesehen habt zum Beispiel, die Dinger, die da am Strand liegen, das sind Tschechenigel. Und viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wurden irgendwie, glaube ich, erstmals in der damals noch Tschechoslowakei in den 30er Jahren eingesetzt und dienen halt dazu, dass Fahrzeuge, die drüber fahren, aufgebockt werden, beschädigt werden, bei Panzern eben die Ketten möglicherweise beschädigt werden. Ja, das sind Tschechenigel.
Ah, ich wollte es gerade sagen, ey. Gut, Jochen.
Habt ihr stark. Doch alle schon beim keine Ahnung, Call of Duty-Spiel mal gesehen, vermutlich.
Ja,
ich muss aber auch sagen, deine Frage nach dem Krieg war, oder ja, das war...
Hat geholfen.
Ja,
ja, ich helfe gern, weiß ja, bin ein hilfsbereiter Mensch.
Mach nochmal den neuen Eddie jetzt, bitte.
Ja, mach mal jetzt hier Scheiß. Bumper.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Auch in diesem Jahr gibt es natürlich Patreon für euch. Ihr bekommt den Podcast früher, ihr bekommt den Podcast werbefrei. Außerdem seid ihr in der Lage, uns Fragen zu stellen. Wir haben Aua Januar. Ihr könnt schon für 2 Euro monatlich dabei sein in der großen Patreon-Community, patreon.com/podcast. Scheiße, wie war das? Podcast ohne Namen, ne?
Was suchst du jetzt?
Die richtige Webseite.
Patreon.com/podcast ohne Namen.
Ohne Namen, genau. Es gibt einen Auer Januar. Da habt ihr schon, habe ich eben erstellt und zack, total voll schon.
Wisst ihr, dass das nach wie vor mit dem Namen, ne? Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gesagt. Wir haben ja damals, oder ich habe ja damals gesagt, ah ja, und dann haben wir die Initialen P-O-R-N, Porn. Mhm. Und jedes Mal, wenn Leute dann nach Porn suchen, finden sie uns. Stellt sich raus, wenn du Porn bei Google eingibst, findest du Porn. Also nicht uns. Du findest alles außer uns.
Das müssen wir ändern.
Das
ich habe eine Idee. Ja. Wir machen Fotos von unseren erigierten Penissen.
Dann passt zwei Fliegen mit einer Klatsche. Okay.
Nein, das machen wir nicht. Nicht, dass jetzt jemand sagt, ich habe extra Patreon abonniert, um Fotos von euren Penissen zu sehen. Da sind keine.
Ich habe eine schöne
dafür
Frage.
Dafür könnt ihr auf unsere OnlyFans-Kanäle gehen. OnlyFans, nicht OnlyFriends.
Wir haben OnlyFans. Wir haben die Software-Variante davon. OnlyFans. Da gibt es nur angezogene Fotos.
Jens hat eine Entweder-Oder-Frage. Seid ihr normale, lebensbejahende Menschen, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und die ihr Leben im Griff haben? Oder schmiert ihr Margarine unter die Nutella?
Ich sage vor allen Dingen nicht die Nutella, aber ich esse das Zeug auch nicht.
Ich sage die Nutella.
Also ich bin für Margarine vielleicht nicht, aber Butter?
Eine dünne Schicht Butter muss unter die Nutella, sonst ist es zu trocken. Ja. Sonst saugt das Brot zu viel Speichel und Nutella auf.
Vor allem bei Toast.
Und ich frage mich tatsächlich auch, wer das macht. Also wie kann man die Menschen beschreiben, die ohne Butter Nutella essen?
Die nehmen dann ja mehr Nutella. Da ersetzt quasi Nutella die Butter. Da gibt es dann eine Nutella-Schicht, auf der eine Nutella-Schicht weilt.
Ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute, die Nutella ohne Butter essen, denken, dass wenn man sagt Nutella und Butter, dass man dann so fett Butter da reinmischt, dass es so schon schwarz-gelb-mäßig aussieht. Aber wenn ich sage, ich esse mein Nutella-Brot mit Butter, dann ist da eine dünne.
Das ist natürlich, das ist wahr.
Eine dünne Schicht.
Weil es darf, bei allem anderen darf ja gerne eine daumendicke Schicht Butter drauf, ne? Wenn da irgendwie die Salami draufkommt oder sonst irgendwas Käse. Aber das geht ja nicht, wenn du was drauf tust, was verstrichen wird, wie zum Beispiel Nutella. Bei Honig würde es gehen. Gerade so, aber auch das sieht nicht angenehm aus. Hm. Weil ansonsten hast du so einen Nutella-Butter-Unfall, wo sich beides so vermengt und so halb vermischt. Und das ist halt nicht appetitlich. Mit dünner Schicht lasse ich es durchgehen.
Und wieder ein Problem gelöst.
Das nächste haben wir hier von Rafa. Wir alle bestehen ja aus Elementarteilchen, die einzeln weder Bewusstsein noch Intelligenz verfügen, geschweige denn Leben. Ein Wasserstoffatom ist einfach nur ein Atom. Gut, wir können es zerlegen, bis wir zu den Quarks kommen. Tut aber nicht zur Sache. Es lebt nicht.
Was ist euer Lieblingsspiel?
Es lebt nicht und ist nicht intelligent. Aber wenn ganz, ganz viele Elementarteilchen auf bestimmte Weise zusammenkommen, leben sie in Form von Menschen. Im Prinzip sind wir Menschen nur ein Klumpen beliebig vieler Teilchen, die sich im Verbund darüber bewusst sind, dass sie Teilchen sind. Jetzt zu meiner Frage. Sind wir nicht einfach nur ein kleiner Teil des Universums, bestehend aus unendlich viel Nichts und etwas Teilchen, das sich selbst über sich bewusst ist? Also das Universum ist sich durch uns als Teil dessen über sich selbst bewusst geworden. Ergo sind wir das Universum. Wir sind alles. Oder habe ich einen Denkfehler?
Jochen, das würde ich gerne von dir beantwortet haben, ehrlich gesagt.
Ich verweise da auf Georg, der kann solche Fragen immer sehr gut beantworten, weil der versteht das wenigstens.
Nicht Professor Dr. Jochen Lesch.
Ey, wie sind die Chancen, dass wir Harald Lesch hier mal in die Sendung kriegen?
Null.
Was? Größer Null.
Ja, wieso denn null? Größer Nullstich, ja.
Aber wieso denn Null? Wir reden jetzt nicht von Michael Jackson.
Da sind die Chancen null. Also, obwohl, es gibt ja noch Michael Jacksons, andere als den.
Wir haben heute zu Gast Michael Jackson. Er wohnt in Bottrop-Kirchhellen.
Aber was soll Herr Lesch denn hier uns erzählen, was wir nicht schon längst wüssten, das ist ja die Frage.
Stimmt, da fällt mir nichts ein.
Was war das für, was hat das denn am Ende für einen Mehrwert für die Zuhörer und für uns?
Ich hätte eine Menge Fragen. Ja gut, dann mache ich das ohne euch.
Erinnert mich an die Uni, wo es dann immer hieß, ja gut, die Antwort darauf ist trivial, das erläutere ich jetzt nicht weiter. Und du sitzt da, warum ist das trivial? Bin ich der Einzige, der sich denkt, dass die Antwort nicht trivial ist? So hinterlassen wir jetzt auch die Zuhörer. Ja gut, die Antwort ist so einfach, das beantworte ich jetzt nicht.
Ja, ich hätte halt, ich finde ja dieses Thema Weltraum und so weiter. Ja, ob wir nicht letztendlich alle das Universum sind, weil wir aus den Einzelteilen des Universums bestehen. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist natürlich so, dass wir in irgendeiner Form, wenn man auf das kleinste bekannte Teil, aus dem wir zusammengesetzt sind, irgendwelche Elektronen oder was auch immer.
Dann, wir sind ein Teil des Universums.
Wir sind ein Teil aus, zumindest was man weiß, aus dem auch der Rest des Universums gemacht ist, aus dem gleichen Teil.
Ja, aber das ist ja jetzt nicht irgendwie, das ist ja jetzt nicht mindblowing. Es existieren Bausteine, aus denen alles im Universum gebaut ist quasi, so auch wir. Das ist ja jetzt nicht genau. Irgendwie, dass man sagen muss, wow, was für eine Erkenntnis.
Aber ist das, bedeutet das nicht, dass wir das Universum sind? Das ist ja die Frage.
Warum sollten wir das Universum sein, nur weil es die gleichen Bauteile gibt? Wenn du, keine Ahnung, du hast Lego und du hast ein Lego-Feuerwehrauto und ein Lego-Polizeiauto, dann ist doch das Polizeiauto nicht das Feuerwehrauto, nur weil beides aus Lego ist.
Nein.
Und das Polizeiauto ist auch nicht alle Lego-Bauteile.
Aber ist nicht das Polizeiauto dann die Summe der Lego-Teile?
Nee, es ist eine Teilmenge.
Okay, die Summe, aber dann sind wir Teil
des Universums.
Des Universums. Ja.
Dann haben wir doch die Antwort gegeben.
Seht ihr, deshalb brauchen wir fucking Harald Lesch.
Nein, das haben wir doch.
Das wissen wir doch. Das ist doch nichts Spannendes.
Das hast du doch gut erklärt.
Teil des Universums.
Wir brauchen den nicht.
Wisst ihr, wie viele?
Wir haben die Frage nicht verstanden.
Wisst ihr, wie viele Sonnen man braucht, damit wir die gleiche Masse eines schwarzen Loches haben?
Oh Gott, richtig viele, aber wie viele weiß ich nicht. Moment, Masse?
Ja, die Masse eines schwarzen Lochs.
Wie viel Sonnen
brauchen wir denn? Keine Ahnung von der Masse von schwarzen Lochs. Moment, aber schwarze Löcher haben viel Anziehungskraft. Ne? Und Anziehungskraft entwickeln die nur durch Masse? Ja, ist das so?
Ich glaube, ein schwarzes Loch gibt es gar nicht. Das ist so etwas, das haben wir uns ausgedacht, weil wir irgendwie an eine Denkgrenze kommen. Ja, am Ende, das schwarze Loch ist doch so, das saugt alles ein, aber es verschwindet in nichts. Das ist doch das schwarze Loch.
Es gibt ein schwarzes Loch in der Mitte unserer Galaxie. Wusstest du das?
Es gibt
dass wir uns drehen.
Aber es gibt es nicht noch andere schwarze Löcher? Also ja. In anderen Galaxien? Okay, ja.
Natürlich.
Mehr als ein schwarzes Loch.
Ja. Aber wenn ich es richtig verstehe, verschwindet im schwarzen Loch alles. Alle Materie wird da reingesaugt.
Wir wissen nicht hundertprozentig, was passiert. Aha, mit Sachen,
also die... brauchen wir doch Harald Lesch.
Der weiß es auch nicht.
Ja, weil wie ich... Echt, das
ist dir doch... sicher, jetzt hört uns Harald Lesch zu und hat gerade so einen Hals.
Gib mir doch die Nummer hier. Wie heißt das Telefon?
Vielleicht ist
ich google jetzt mal nach dem.
Vielleicht ist das auch gar nicht schwarz, sondern rosa. Nur weil wir immer denken, schwarz kann man sich so vorstellen als nichts. Vielleicht ist es ein rosa Loch. So.
Moment, aber weil...
Können wir den...
Nehmen wir das nicht deshalb als schwarz wahr, weil die Anziehungskraft so stark ist, dass es halt die Lichtstrahlen irgendwie ablenkt? Oder
können wir bitte diese Folge das rosa Loch nennen?
Das rosa Loch, Gott. Ja, wir geben bestimmt ein paar Klicks mehr.
Wir müssen einfach... Ich finde, dass die Idee, dass wir Fragen an Harald Lesch beantworten, ohne Harald Lesch zu sein, deutlich spannender, als wenn der bei uns wäre und uns das einfach nur erklärt.
Das wäre stellt, sagt uns eure Fragen an Harald Lesch, wir beantworten sie.
Ja,
absolut. Immer. Auf alle Fälle können wir jetzt.
Experten-Talk, aber ohne Experten.
Das ist einfach nur Talk.
Aber Raffas Frage war ja, oder habe ich einen Denkfehler? Und da würde ich sagen, ja, hat er. Ne? Da sind wir uns so einig.
Da sind wir uns einig.
Die Antwort auf meine Frage lautet übrigens, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 20 Milliarden
Sonnen.
Ja.
Oh, das ist günstig. 20 Milliarden. Für ein also schwarzes Loch.
Unsere Sonnen.
Ja. 20 Milliarden
sagt unserer Sonnen. Sagt wer?
Harald Lesch.
Okay.
Warum nennen wir andere Planeten nicht Erden? Wir sagen zu anderen Sternen Sonnen, weil unsere Sonne Sonne heißt. Wir sagen zu anderen Monden Mond, weil unser Mond Mond heißt. Aber unsere Erde heißt Erde und andere Planeten heißen nicht Erden. Warum?
Harald?
Vermutlich, weil wir mehrere davon hatten, schon sehr früh.
Eine andere Frage, vielleicht wisst ihr das sogar. Warum sind eigentlich Planeten immer rund? Warum nicht dreieckig? Oder irgendwie, warum sind alle Himmelskörper, die wir sehen, immer rund? Was macht die denn rund?
Rotation?
Aber warum werden die dadurch, ein Viereck könnte auch rotieren.
Weil das scheiße aussieht vielleicht.
Was?
Ich glaube, da haben wir die Lösung. Ja, wir unterstellen immer dem Universum, dass das irgendwie so ganz smart und was Größeres Ganze ist. Vielleicht hat das auch einfach so einen gewissen Sinn für Ästhetik. Ja. Ich meine, überleg mal, wenn wir viel essen, wie wird der Bauch rund?
Jetzt stell mal vor, du wohnst auf dem Planeten, der aussieht wie eine Pyramide.
Die gibt es ja nicht.
Ja,
jeder Himmelskörper, jedes Foto vom James-Webb-Teleskop, ja, alles ist immer rund.
Aber wenn man sich das mal vorstellt, also wenn es das geben würde, das wäre doch komisch.
Ja.
Möchtest du da wohnen?
Ja, dann, es gibt Leute, die behaupten, wir wohnen da schon.
Das stimmt.
Ich glaube, bei ein paar Sachen ist das relativ natürlich, oder? Wenn es um sowas wie Gas oder Flüssigkeiten geht, dass die gerade zusammen mit Rotation irgendwie in diese Kugelform
übergehen. Das heißt,
Tropfen würden das ja auch tun, wenn sie nicht fallen.
Das heißt, du hast ja dann bei dieser Pyramide irgendeinen Punkt, wo du dann sagen kannst, ich gehe mal eben in Schatten. Ne, du hast ja eine Kante irgendwann.
Du hast auch bei einer Kugel einen Schatten, also auf der Erde zum Beispiel.
Ich glaub, Jochen, du hast auch einen Schatten, ehrlich gesagt.
Stimmt, du hast ja auch, aber den kannst du nicht so genau, da hast du ja wirklich eine ganz klare Kante, wo du sagst, ich gehe mal eben auf die andere Kantenseite, dann bist du dann in einer anderen
Dimension?
Nein, das hat nur was mit dem Tag- und Nachtzyklus dann, ne? Dann bist du praktisch, ich gehe mal in die Nacht, wenn du an der Kante stehst, oder?
Naja, ich meine, du hast halt auf einer Seite eine Lichtquelle und da, wo die nicht hinkommt, ist Schatten und dann bei Planeten ist dann da halt Nacht, ob du nur eine Pyramide hast oder eine Kugel.
Ich bin mir sicher, wir kriegen tolle Antworten auf diese Frage. Es gibt übrigens, habe ich glaube ich das letzte Mal schon gesagt, ich habe die Zahl vergessen, 1 Milliarde erdähnliche Planeten in unserer Milchstraße. Zum Beispiel, ich nenne euch mal ein paar, weil da kommen wir nämlich dahin, was Georg gesagt hat, warum nennen wir die so komisch? Wir haben da zum Beispiel Kepler 444e, wir haben Kepler 251e, natürlich haben wir auch Kepler 367c. Ein bisschen größer ist Kepler 201c, klein, aber ganz sweet ist KOI 2474.01. Ganz klein ist Kepler 42d, ungefähr auf Erdgröße ist Kepler 446b. Und wesentlich kleiner als die Erde ist Kepler 37b.
Mhm.
Größer ist Kepler 62e.
Mhm.
Auf welchen würdet ihr gern?
Immer
Kepler 62b.
Größer, ja.
Okay, cool.
Wie viel größer ist der? Weil dann bekommen wir ein Problem mit der Gravitation.
Ungefähr doppelt so groß.
Mhm.
Wäre ich dann nicht so schwer?
Du wärst schwerer.
Ja.
Ja? Wieso?
Ja.
Weil das mehr Masse ist und du dann dementsprechend mehr wiegst.
Was aber nicht so schlimm
ist. Also kommt drauf an, woraus das ist. Also ich weiß ja nicht, wenn das ein Erd... Also ja,
vielleicht ein Erdähnliche, man geht davon aus, dass die Wasser haben und Atmosphäre. Ja, vor allen Dingen, Jochen, dadurch, dass er doppelt so groß ist, werden die Tage doppelt so lang.
Muss ja nicht zwingend.
Wieso? Brauchst du dann doppelt so lang, um sich...
Naja, der Mond ist ein Sechstel der Größe der Erde und braucht einen Monat, um einmal um sich selbst zu rotieren. Also es muss jetzt nicht zwingend sein, dass...
Was passiert mit der Erektion? Also jetzt, wo wir nochmal beim Anfangsthema sind, kann man da irgendwelche physikalischen Schlussfolgerungen...
Dein Glied wäre doppelt so groß auf Kepler 62e.
Doppelt so lang,
so
groß und hält dreimal.
Ja, aber du musst halt überlegen, doppelte Gravitation, das heißt, die klöten den auch doppelt so weit nach unten.
Deshalb könntest du zum Beispiel nicht auf Kepler 201c wohnen. Dann müsstest du die dauernd wie so ein Rucksack über die Schulter hängen.
Oh Gott.
Wie so ein Landstreicher bei Pippi Langstrumpf.
Und so widmen wir uns nämlich den wahren Problemen im Universum, wenn wir uns fragen, was wären Planeten, auf die wir ausweichen können, falls die Erde mal kaputt geht.
Ich finde, wir sind mittlerweile schon nah am Wissenschaftspodcast.
Aber warum heißen die alle Kepler? Was soll das? Also ich meine, das ist irgendein Astronom vermutlich, aber...
Ja, aber hat der alle entdeckt?
Warum nennst du uns nur die Keplers?
Johannes Kepler.
Ja.
War ein deutscher Astronom, Physiker, Mathematiker, Naturphilosoph. Er war von 1594 bis 1600 im Alter von 23 in der Steiermark im Auftrag der steirischen Landstände als
dann
Lehrer.
Hat er sie nicht entdeckt.
Nachdem er entdeckte die Gesetzmäßigkeit, nach denen sich Planeten um die Sonne bewegen. Sie werden nach dem Keplerschen Gesetz, nach ihm Keplersche Gesetze genannt. Er machte die Optik zum Gegenstand Wissenschaft und bestätigte die Entdeckung, die sein Zeitgenosse Galileo Galilei mit dem Teleskop gemacht hat. Ja, war halt irgend so ein Typ. Mhm.
Ich habe noch eine Frage, die ist ähnlich.
Weltrauminfluencer.
Mhm. Die so ähnlich gelagert ist von T. Domiovic. Jetzt mal die wichtige Frage. Ketchup, Mayo auf oder neben die Pommes?
Mayo auf die Pommes.
Mayo auf.
Und Ketchup daneben?
Ketchup gar nicht auf die Pommes oder daneben. Okay. Ich bin kein Ketchup-Man.
Ja, ich muss auch sagen, alles schön da drauf. Das muss so
nicht Pommes Fortuna, rot-weiß?
Nein.
Hm. Bei die Jochen vor allen Dingen?
Ja, auf alle Fälle. Pommes rot-weiß.
So, wusstet ihr, dass das in den USA, ihr wart noch nie in den USA, ne?
Ich nicht.
Nee.
In den USA ist Mayonnaise komplett selten.
What?
Ja.
Die nehmen nur Ketchup?
Ja, aber auf jeden Fall alles Mögliche. Käse meistens. Aber Mayo, wenn du da irgendwie Mayo bestellst, also gucken die dich oft schief an. Das finden die strange.
Okay. Aber sie haben sie, wenn du sie
bestellst.
Sie haben
sie und es gibt sie auch mittlerweile in den Fastfood. Aber es ist nicht so klassisch, so selbstverständlich Pommes Mayo wie hier bei uns oder in Holland. Komisch, die Amis, oder?
Ja, ich finde ja auch diese Salt and Vinegar Variante eher nicht so, also das ist nicht das Erste, auf das ich komme, wenn ich Pommes vor mir sehe.
Was ist denn Salt and Vinegar?
Ja, wie die Engländer ihre Pommes essen, halt mit Essig und Salz.
Sind die völlig irre?
Was Essen betrifft, ja, finde ich schon.
Aber wie kann man denn Essig auf die Pommes machen? Das ist doch furchtbar. Moment, ist in Mayo nicht auch Essig?
Ja, da ist auch Essig drin. Aber das heißt ja noch nicht, das ist ja nicht identisch mit, da ist was drin. Da ist ja zum Beispiel in Mayo ist auch Zitronensaft drin, aber ich würde Pommes jetzt nicht unbedingt in Zitronensaft tunken.
Aber da kann ich nur sagen, Pommes, so esse ich nicht.
Wortwitz, wow. Alles klar.
Nicht,
Pat hat noch was geschrieben. Mhm. Hallo zusammen, frohes Neues. Ich bin nun seit einiger Zeit des Passivhörens auch zum aktiven Patreon gewechselt.
Ja, Mann.
Das ehrt dich. Ihr seid ja quasi alle selbstständig und in keinem bequemen Angestelltenverhältnis. Wie geht ihr mit dem Druck und der Verantwortung um? Einkommen, Absicherung, Familie, Angestellte. War das für euch nicht ausschlaggebend bei eurem Werdegang? Stand nur der Traum im Vordergrund oder musstet ihr euch ein Stück weiter zu zwingen? Habt ihr euch Unterstützung für den Start organisiert? Ihr macht jedenfalls einen klasse Job. Die neuen Tassen machen sich gut auf unserem Schreibtischen. Weiter so, beste Grüße, Pat.
Gut, danke schön. Die neuen Tassen, die er bei podcast-ohne-richtigen-namen.de im Webshop bestellt hat. Mhm. Ja, was soll man dazu sagen? Also es ist in der Tat immer ein Hin und Her. Es hat Vor- und Nachteile halt, das Selbstständige.
Viele Nachteile.
Dasein. Viele Nachteile. Hauptsächlich Nachteile.
Ja.
Und hat
aber den Vorteil der Unabhängigkeit. Also nicht komplette Unabhängigkeit, aber ein bisschen unabhängiger zu sein.
Ja, also auf jeden Fall diese Existenzangst, die schwingt zumindest bei mir seit meinem Berufsleben eigentlich immer mit. Nur wenn man das halt auch schon so lange macht, dann irgendwann gewöhnt man sich da in einer gewissen Weise dran und denkt halt, irgendwie wird's schon gehen. Aber ja, es ist immer ein bisschen ein Struggle, dass man Angst hat, dass man irgendwann keine Einnahmequelle mehr hat oder keinen Job in dem Sinne und dann sich was Neues
ausdenkt. Das kann ja allgemein immer mal passieren. Ne? Es könnte ja auch passieren, dass du Angestellter bist und die Firma, für die du arbeitest, plötzlich nicht mehr existiert oder keine Existenzgrundlage hat.
Aber oft hast du als Angestellter halt eine klare Job-Description, die es meistens in der Form dann auch in anderen Firmen gibt, wo du dann wechseln kannst, ne? Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, Grafikdesigner, kannst du jetzt bei der Firma oder bei der Firma sein.
Aber gerade bei uns, ne, wo ein Großteil der Erfahrung irgendwie im Medien und dann Etienne bei dir und mir zum Beispiel vor allen Dingen im Bereich Gaming sind, da sind dann die entsprechenden Jobs, wo man sich bewirbt, schon sehr rar gesät und viele von denen sind in den letzten 15 Jahren dann auch verschwunden oder in den letzten 20.
Also da muss man auch sagen, zum Beispiel war das ja so, als ich noch bei Giga war und dann dachte ich halt auch, okay, wenn es jetzt, was machst du denn eigentlich, wenn du Videospiele im Fernsehen dein Job war? Wo willst du dich damit bewerben? Also nirgends. Ja, wer bietet denn das noch an? Niemand. Ne? Also entweder ich mache das hier oder ich mache was anderes, aber das, was ich eigentlich gerade mache und meiner Meinung nach auch kann, ja, wow, Eddie, du kannst Videospiele spielen, das ist halt gar nicht so leicht zu finden. Ist ja eigentlich eher noch Glück, dass dann sowas wie YouTube oder Streaming oder sowas, also die Entwicklung einem da so ein bisschen sogar zugespielt hat, dass man das zumindest auch versuchen kann, beruflich zu machen. Aber so generell ist das etwas, womit ich schon mein ganzes Leben lang zu kämpfen habe, dass ich so einen komischen Beruf habe, in Anführungsstrichen.
Wobei es auch immer wieder mal so Quereinstiegsmöglichkeiten gibt, weiß man aber auch nicht vorher, ob es die geben wird. Ne? Was man halt nicht vergessen darf, ist gerade durch das Wachstum dieser entsprechenden Bereiche, sowohl Internet als auch Gaming und dieser gesamten Branchen, gibt es natürlich dann auch schon oder gab es Jobs, wo man sagen kann, hey, dafür bin ich so ein bisschen zumindest mitqualifiziert durch das, was ich gemacht habe. Mhm. Einfach weil sich das in einer Art und Weise und so schnell entwickelt hat, dass es überhaupt keine klassischen Ausbildungs-, geschweige denn Studienberufe dafür gibt. Ja, wenn ich sowas mir überlege, wie diese ganzen Social-Media-Experten oder weiß der Teufel was und so, das sind Sachen, die jetzt in den letzten Jahren gekommen sind, wo es bestimmt auch jetzt mittlerweile die ein oder anderen Ausbildungsberufe gibt, wo es aber vor vielleicht 5 oder 10 Jahren noch nahezu niemanden gegeben hätte, außer denjenigen, die einfach praktische Erfahrungen gesammelt haben in dem Bereich. Und wenn man richtig Glück hat, schafft man irgendeine Art von Quereinstieg, den man sonst gar nicht bekommen hätte, ne? Ja, in unserem Fall jetzt nicht unbedingt. Wobei, naja, wenn wir Podcasts mitrechnen, dann schon wieder.
Aber ich habe also die Erfahrung gemacht, dass sich halt irgendwie, gerade in der Medienbranche, irgendwie öffnet sich dann auch immer mal wieder eine Tür und es geht irgendwie immer weiter auf die eine oder andere Art. Aber es ist nichts, was man vielleicht so eindeutig planen kann, wie, weiß ich nicht, wenn du Arzt bist und sagst, hier mache ich mein Referendariat oder... Und dann mache ich das. Macht man als Arzt ein Referendariat?
Nee, ein Arzt im Praktikum heißt das, glaube ich.
Es ist vor allen Dingen nichts, was ich empfehlen würde, ne? Das ist ja also immer so ein großes Problem, irgendwie, was, gerade wenn man sowas wie Streaming oder YouTube macht, ich würde niemandem empfehlen, pass mal auf, mach dich doch als Streamer oder YouTuber selbstständig oder als Podcaster, weil das so unfassbar viel Glück zugehört, das erfolgreich zu tun im Sinne davon, dass man davon leben kann, dass ich halt sagen würde, nee, also,
ja, man hört halt. Schön.
Ja, du hörst von denjenigen, wo es klappt.
Dann genau. Das ist dieses klassische. Manchmal ist man ja so irgendwie auf YouTube und dann sehe ich manchmal so jemanden, der hat dann irgendwie 600 Abonnenten und macht Videos, die 40 Leute gucken und macht das aber seit Jahren. Und dann denke ich mir, wow, krass, dass die Person das durchhält und macht, aber von leben kannst du natürlich nicht. Du kannst das natürlich als Hobby nebenbei machen und wenn du Glück hast, geht's durch die Decke und du kannst irgendwann von Hobby auf Beruf umsatteln. Aber es ist ja auch zum Beispiel, hoffe ich ja, dass meine Kinder auf jeden Fall trotz des schlechten Vorbilds nicht in diese beruflichen Fußstapfen treten wollen, was zugegebenermaßen nicht so einfach ist, den klar zu machen. Aber abgesehen davon, also jetzt, wo ich auch viel so Twitch-Streaming mache und das ist schon ein ganz schöner Hustle. Also du musst schon, es ist schon sehr viel Druck, der da ausgeübt wird. Plus du bist halt ständig in der Öffentlichkeit und ich weiß nicht, ob das 2024 noch so
erstrebenswert ist. Ja, aber du bist ja schon in der Luxussituation, dass du erfolgreich damit bist. Die Schwelle musst du ja erstmal, ja, zumindest erfolgreich genug, um in Summe davon leben zu können. Aber die Schwelle müssten ja viele erstmal erreichen, die sich das jetzt vielleicht vornehmen, die sagen, Mensch, das, was ihr könnt, kann ich doch längst oder das kann ich doch besser. Und
das wäre ja gelogen.
Naja, es ist insofern nicht gelogen, weil sie es nicht besser könnten, sondern weil es gar keine Rolle spielt, ob sie es besser können oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, ich glaube, bei Twitch so viel an Umsatz zu machen, dass man davon leben kann, ist im Bereich 1 zu 1000. Ne? Ich glaube, irgendwie 0,1% der Twitch-Streamer sind in einem Bereich, wo sie das professionell machen und dann natürlich meistens noch in Kombination mit YouTube.
Das wollte ich gerade sagen. Ich könnte nicht mit Twitch leben. Ja. Von Twitch.
Und
also von Twitch alleine.
Die größte Fehleinschätzung ist, ich gucke mir jemanden an, von dem ich von mir aus auch zu Recht glaube, dass ich besser bin als diese Person. Und der kann davon leben. Daraus folgt, ich werde davon auch leben können. Das ist leider fast immer falsch. Und ich sehe das halt, und das ist manchmal so traurig, wenn ich mir irgendwie so Streams angucke von so kleineren Streamern zum Beispiel, wo ich mir denke, die machen aus meiner Sicht alles richtig. Die machen einen coolen, interessanten Stream. Die haben eine angenehme Art und Weise.
Dankeschön.
Die Technik und alles andere stimmt, aber die haben halt 3 Zuschauer oder 4. Und in manchen Fällen kann man dann noch sagen, man kann selber ein bisschen mithelfen. Also ich streame im Moment halt nicht mehr viel aktuell, aber früher konnte ich da immer noch ein bisschen mithelfen, als ich gesagt habe, ich packe die auf meine Hosting-Liste und wenn die nach meinem Stream gehostet werden, kriegen die teilweise halt 50, 100, 150 Zuschauer und kommen schon mal in einen Bereich, wo sie auf der Startseite zu einem bestimmten Spiel zu sehen sind, was immer extrem hilfreich ist. Aber ansonsten machen die teilweise tolle Inhalte oder YouTube-Videos, wo du dir denkst, warum hat dieses Video nur 1500 Views? Das ist toll produziert, das ist technisch super produziert, es ist inhaltlich klasse, aber es guckt halt kaum einer. Und dann siehst du irgendein anderes Video, was 1,5 Millionen Views hast und fragst, oder 10 Millionen oder 20 oder 100 und denkst dir,
Es ist halt auch, man muss sagen, es ist ein richtiges Haifischbecken, weil natürlich jeder junge Mensch heutzutage irgendwie sowas in der Art machen will. Und das heißt natürlich auch, dass es ein Überangebot an Inhalten gibt, was es dadurch auch immer wieder schwieriger macht, wenn du nicht irgendeine Form von Katapult hast oder so, da in dem Wust an Content was zu finden. Also ganz viele Sachen gehen halt auch einfach unter, weil man die Algorithmen, mit denen YouTube und Twitch und so weiter funktioniert, die schlagen dir das nicht vor. Und es ist extrem schwer, dann Fuß in die Tür zu kriegen. Und man denkt dann immer so, ja, Gronkh und Messi sag ich schon, Knossi und so weiter. Aber das ist natürlich so, wie wenn du, weiß ich nicht, dir den erfolgreichsten Schauspieler aus Deutschland nimmst und denkst, ich werde jetzt der nächste Matthias Schweighöfer. Die Wahrheit ist, du wirst wahrscheinlich am örtlichen Bühnentheater vielleicht mal eine Rolle kriegen. Es ist halt super schwer. Aber auf der anderen Seite will ich auch nicht den Leuten ihre Träume wegnehmen, wenn man wirklich einen Traum hat, das zu machen. Dann schon. Go for it. Es hat ja auch schon geklappt bei manchen Leuten. Also es ist nicht unmöglich. Ist so,
ihr solltet alle Lotto spielen, hat ja auch schon geklappt.
Ja, es ist, Lotto ist noch ein bisschen, weiß ich nicht, ob da der Vergleich hinkt für mich.
Sind deine Chancen noch besser eigentlich insgesamt, dass dabei was rauskommt?
Auf alle Fälle muss ich sagen, dass es so Leute wie Pat gibt, die sagen, okay, ich werde jetzt Patreon und ich gehe mal im Shop mal was einkaufen, kaufe mir Tassen. Finde ich super. Und es gibt
das hilft uns, Jochen, sehr gut. Du hast schon mal richtig verstanden.
Das ist gut. Und kauft Socken, kauft
T-Shirts. Scheiß auf deine eigenen Träume, Pat. Hauptsache, du finanzierst unsere.
Ich meine, ich bin ja jetzt auch seit 20 Jahren ungefähr selbstständig, ja. Und ich liebe das auch, aber diese, es gibt dann halt immer diese Ups und Downs. Ne? Mal läuft's gut, mal läuft's schlecht. Und man hat ja immer so das Gefühl, dass wenn man fest angestellt ist, dann hat man immer ein Gehalt und hat dann Sicherheit. Aber die gibt es ja auch nur bedingt, muss ich sagen. Ne? Also mittlerweile ändern sich die Jobs ja auch ständig. Gerade wenn du in so Agenturen arbeitest, dann wird das geschlossen und so. Also man ist ja auch im festen Job nicht mehr so sicher wie früher mal, ja. Meine Lehre gemacht habe. Ja, aber in vielen Jobs.
Aber als Freier, gerade so im Entertainment-Bereich, du bist halt auch immer nur so ein Shitstorm entfernt von keinem Job mehr.
Ja, das hast du.
Das kann halt auch sein, dass du vor 15 Jahren auf Twitter einen Joke gemacht hast, der heute deine Karriere beendet.
Hast du da Angst vor, Eddie?
Nee, dafür habe ich schon zu viel Scheiße gesagt, dann wäre es schon passiert. Also, ich glaube, davor habe ich nicht so Angst. Aber generell kann das ja natürlich, aber ich habe mir natürlich auch Jobs durch Äußerungen oder Tweets oder so verhagelt. Also habe ich auch schon mal gesagt, im ZDF-Sportstudio kann ich ja dann natürlich nicht mehr moderieren, wenn ich bei Bundesliga sage, fick Bayern.
Klar.
Nein.
Das ist das Hauptproblem, weshalb du nicht das ZDF-Sportstudio moderierst,
ja, denke ich. Das ist das Hauptproblem. Dann kommt da einer und schickt das Video hin und sagt, guck mal, was der gesagt hat. Wie willst du denn jetzt noch objektiv eine Sportsendung moderieren?
Ja, aber das jeder.
Woran, ja, entschuldige mal, Georg, woran liegt es denn sonst?
Aber jeder Reporter hat ja Lieblingsvereine, ne? Also das ist ja.
Ja, aber man muss vielleicht die anderen nicht.
Ja, okay, fick Bayern.
Wie viele ZDF-Moderatoren kennst du, die überhaupt nur das Wort fick benutzt haben?
On air jetzt nicht so.
Glaubst du, Johannes B. Kerner würde die Silvester-Gala moderieren, wenn er irgendwann in seiner Sendung gesagt hat, hätte, man fickt euch doch, ihr dummen Bayern-Wichser.
Ja.
Schwierig. Dann würde er das ZDF Silvester, den Silvesterabend nicht mehr moderieren.
Hat er den Silvesterabend? Guckst du ZDF Silvesterabend?
Mit Chris Norman.
Ja, mit
Kiki das alles und geguckt?
Kerner.
Leute. Echt?
Du nicht?
Ihr habt ZDF.
Was machst du denn an Silvester?
Ich guck doch kein Fernsehen, Leute. Ihr habt doch kein Fernsehen geguckt, ihr verarscht mich doch, oder?
Nein, er läuft da in dem Hintergrund, läuft ja? Kiwi und Kerner.
Ach du Scheiße. Auch ohne Ton ist es doch, stelle ich mir das schrecklich vor.
Das war super, Oli P. ist aufgetreten.
Da reagiert der Hund nicht so verängstigt drauf wie auf Böller.
Tatsächlich, also unser
Kerner
Hund...
Kerner ist besser als Böller.
Unser Hund ist total gechillt bei Silvester. Ich war in Düsseldorf und da fing es um 22 Uhr an, richtig Alarm zu geben, bis 3 Uhr nachts, nur Böller. Unser Hund lag auf dem Bett und war total gechillt. Das hat mich echt gewundert. Obwohl es viele Hunde ja gibt, die zittern und irgendwie das gar nicht abkönnen. Manche Hundebesitzer geben ja sogar Beruhigungstabletten und so. Aber da haben wir echt Glück gehabt. Ja.
War bei uns in Hamburg auch so. Also Poppy hat in Hamburg auch deutlich mehr Schiss gehabt als hier, weil hier auch nicht so lange und so laut geböllert wird wie in Hamburg. Hm. In Hamburg ist es ja dann erstmal so ein bisschen Kriegsgebiet von vom 31. morgens bis zum 1.1. spätabends. Und hier ging es halt. Hier hat es irgendwie so 2-3 Stunden vorher ein bisschen angefangen und dann war um 1 Uhr oder 2 Uhr nachts auch Schicht und dann am nächsten Tag halt noch, wenn die Leute auf die Idee kommen, irgendwelche nicht abgebrannten Böller aufzuheben und nochmal anzuzünden. Schönen Gruß auch an alle Rettungssannis und wer sonst noch unterwegs ist, dann am 1.1. und dann Besuch bekommt von denjenigen, die Böller aufgehoben haben und versucht haben, kurze Lunden anzuzünden.
Dazu mal eine kurze Frage. Wunderkerzen. Zündet ihr die von oben oder von unten an?
Von oben.
Und unten ist da nur Metall. Da ist doch gar kein Ding.
Ja, da wo es halt anfängt.
Oben.
An der Spitze. Kannst sie auch von unten anzünden und dann brennen die nach oben.
Okay.
Wer macht denn? Das macht doch keiner.
Doch, Eddie macht das.
Nee, ich hab da.
Das Ding ist ja so wie ein, wie soll ich das schreiben, wie so ein etwas längerer Lolli. Und du greifst das dann an diesem Kupferteil und zündest es ein paar Zentimeter über deinem Daumen und Zeigefinger an, damit es dann von da nach oben brennt?
Ja, andernfalls brennt es halt Richtung Finger und da brennt es halt weg vom Finger. Habe ich ein Video gesehen, wo einer behauptet hat, dass wir es alle falsch machen. Da wir es immer von oben anzünden. Und dann habe ich überlegt, was ist, wenn der recht hat? Was ist, wenn die ursprünglich so designt waren, dass man die unten anzündet, dass es sich weg... entwickelt.
Ja, wie bei Zäpfchen.
Das ist wie bei Zäpfchen. Die schieben ja auch die immer mit der Spitze in den Hintern.
Dabei musst du das falsche Ende an.
Ja.
Moment, was? Wo? Willst du mir jetzt sagen, man schiebt ein Zäpfchen nicht mit der Spitzenseite rein?
Nein.
Ach, so ein Quatsch.
Doch. Weil das Zäpfchen ja drin bleiben muss und wenn das, angenommen, das Kleinkind, dem schiebst du ein Zäpfchen rein. Das wehrt sich ja dagegen und presst das und die Chance, dass das dann rausgepresst wird, wenn es mit der Spitze nach vorne ist, ist größer als.
Warum? Es wird doch dann nach hinten breiter. Nee, wie so ein Pfeil.
Das du machst gerade das Gegenargument, Jochen.
Ein Pfeil ist doch auch so, damit es wieder hakt, sozusagen.
Warte mal.
Wenn jemand aktiv rauspresst, ist es blödsinnig. Aber die Idee ist ja, dass man, wenn man einen funktionierenden Anus hat,
es geht dann
der
rein,
Anus sich
ne?
ja zusammenzieht
ja, genau. Richtig.
Und dadurch das ja. Zäpfchen reindrückt.
Genau, das Zäpfchen drückt sich dann selber rein, wenn der Muskel, genau, so sieht's. Das geht tiefer in den Darm rein, ne?
Das finde ich ist immer gut. Was denn? Jetzt nehmt das nicht wieder aus dem Kontext fürs nächste Intro.
Moment, aber das ist ja sensationell. Klar, durch den Schließmuskel drückt er es dann nach innen. Das ist ja sensationell. Ja. Das probiere ich gleich heute aus.
Ja. Bei wem?
Bei mir.
Aber nochmal, wenn du es rausdrücken würdest, wird es andersrum einfacher sein, wenn die Spitze nach innen ist. tatsächlich ist es auch, dass es nicht so ausgedrückt werden kann.
Ja, weil es dann so wegflutscht.
Ja. Oh, Georg überlegt noch.
Nee.
Doch, du überlegst.
Ja, es kommt drauf an. Wenn es schon am Schließmuskel vorbei ist, dann nicht. Wenn der Schließmuskel noch auf das Zäpfchen trifft, sozusagen.
Ich nehme mir gleich ein Zäpfchen und guck mal, wie das...
Das ist doch... Lass uns das mal als Hausaufgabe aufnehmen.
Deswegen Spiegel auf dem Boden im Gästebadezimmer.
So schließt sich der Kreis.
Kannst du viel leichter Videos davon
Und dann machen. Alle, die das jetzt hören... Ihr habt jetzt eine konkrete Hausaufgabe bis nächste Woche. Wollen wir da einfach mal wissen, wie rum ihr die Zäpfchen bei euch reinsteckt und was für Ergebnisse?
Ihr habt zwei Möglichkeiten, Team Zäpfchen oder Team Wunderkerze. Aber verbrennt euch nicht den Anus, Leute.
Nicht verwechseln.
Ein schönes Ende.
Ja, bin ich mal gespannt, was wir dieses Mal für Feedback kriegen. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Hallo, wir sind Verbrechen ohne richtigen Namen oder auch kurz VORN, ein True Crime Podcast der etwas anderen Art. Aber warum eigentlich der etwas anderen Art, lieber Alice?
Lieber Etienne, weil die kleine Schwester von Porn, eurem Stammpodcast, Podcast ohne richtigen Namen, sich, als Georg und ich drüber nachgedacht haben, zur Aufgabe macht, Verbrechen sehr, sehr genau zu recherchieren, sehr Fakten intendiert zu bleiben und gleichzeitig aber auch Humor in den Fokus zu nehmen.
Mhm. Humor.
Das ist eigentlich schon so die perfekte Zusammenfassung dafür. Ne, es gibt halt sehr, sehr viele Podcasts, die manchmal mir zumindest ein bisschen trocken vorkamen und manchmal auch so ein bisschen mit dieser so Semi-Betroffenheit. Und davon gibt es halt genug. Und da wir einen Podcast machen, bei dem wir auch, ob nun angebracht oder unangebracht, an der einen oder anderen Stelle viel zu lachen finden, dachten wir uns, dass das vielleicht auch ein Ansatz sein könnte, das ein oder andere Verbrechen aus diesem Blickwinkel oder mit diesem Blickwinkel zu betrachten.
Ein Highlight finde ich ja immer unsere Trottelfolgen. Es gibt ja eben nicht nur Täter, die sehr schlau sind und andere Leute sehr schlau und
fiktiv. Es geht um die Täter. Ja, gut, ich dachte, die Trottelfolgen ist, weil wir das machen.
um die Ecke bringen, sondern Beispiel, der Täter bleibt im Schornstein hängen. Auch das hatten wir gehabt, da kann man auch mal richtig lachen. Alle zwei Wochen gibt es unseren Podcast, den Alice, wie gesagt, uns vorträgt und recherchiert und eigentlich wie kaum ein anderer aufbereitet, sehr tief. Alle zwei Wochen immer montags, abends um 20 Uhr bei allen Podcast-Dealern eurer Wahl. Also einfach mal reinhören.
Einfach reinhören, ist einfach mal Play. Vorn. Verbrechen ohne richtigen Namen.
So sieht's aus.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.